because I use all that Tank-Attack mit Boom.
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Communio-Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 185 des offiziellen Communio-Podcasts. Und ihr habt es vermutlich auch schon gemerkt, hat ordentlich angezogen jetzt, ne? Ja, also der Sommer ist endgültig vorbei. Ich glaube, darauf können wir uns festlegen. Und wisst ihr was? Ich mache hier mal meinen offenen Kamin im Arbeitszimmer an jetzt. Also ich finde, das kann man schon machen. Das ist ungemütlich. Ah, ja, viel besser direkt. Ist auch so eine angenehme Wärme hier. Ja, Pflaume-Zimt-Tee steht auch bereit. Und dann würde ich sagen, machen wir es uns jetzt mal richtig gemütlich. Ihr da draußen auch. Wir blenden jetzt die ganze Scheiße hier, die weltweit passiert, einfach mal aus. Und sprechen knapp 2 Stunden oder auch gut 2 Stunden, je nachdem, über Communio. Moment, einen Scheit lege ich jetzt aber hier noch nach. So, ja, dann will ich auch mal meinen heutigen Gast hier ins Kaminzimmer laden und sende Grüße zu Tim Müller in die Blütenstadt Leichlingen. Die soll ja auch im Herbst wunderschön sein. Tim, kannst du das bestätigen?
Ja, hallo Flo, hallo ja. Alle Zuhörer. Ja, es ist schon wirklich heimelig hier bei dir, ja. Muss ich sagen. Also ja. Gefällt mir sehr gut. Ja, ja. Hier ist auch sehr gemütlich, kann ich ja. Nur bestätigen. Ja. Schöne Stimmung in ja. Der Stadt.
Ja. Ja. Okay, ja, wenn dann sich die Blätter färben und so, ja. Dann kann man auch, ist Bastelzeit, ne? Kann man ja. Kastanien sammeln und dann
Aber bald gibt's so ein Männchen wieder, machen. Bald gibt es wieder Mandarinen. Ja. Ah, schön,
ja. Ja. Mandarinen gibt's schon. Ich habe sogar schon einmal
also, auch schon gute
so
Mandarinen.
Stollen ja. Geholt. Also die
Mandarinen, die sind ja manchmal noch nicht so gut um die Zeit. Ja. Also es ja. Dauert dann. Da muss das man den richtigen Moment abpassen.
Naja, ja. Eine Frage wollte ich dir noch stellen, Tim. Kennst du zufällig einen 7-jährigen Jungen aus Leichlingen?
Nee,
kennst du nicht. Okay, ich hatte mir das schon gedacht, weil meine Kinder waren mit Oma und Opa 4 Tage in Haltern am See. Im Urlaub. Und da haben sie jemanden kennengelernt, der aus Leichlingen kam. Und da waren natürlich meine Jungs komplett aus dem Häuschen und haben sofort gefragt, ja. Ob sie einen Tim kennen. Und ob er einen Tim kennt. Und er hat gesagt, ja. Von daher wollte ich da nochmal mich rückversorgen. Oh, jetzt ist der Kamin ausgegangen. Ja, aber ja. Die Wärme bleibt hier.
Das ist gut.
Ich habe ja nur so ein 4 Quadratmeter Zimmer hier. Da ist ja, die Wärme bleibt jetzt erstmal drin. Und ich hätte vielleicht so ein Abzug auch hier so. Installieren sollen.
Ganz aber wichtig, immer Kohlenmonoxidmelder im
ja.
Bleibraum.
Naja, nee,
nicht, dass
das
du
geht.
Uns umkippst.
Nein, bei ja. Mir ist jetzt warm genug für die Sendung. Nein, aber dann hatte ich mir das schon gedacht, dass er dich doch gar nicht kennt. Hat er
nee, das
gelogen,
muss dann
hat er
ein geflogen. Anderer 7-jähriger Tim gewesen sein, ja. Vielleicht.
Ja. Naja, okay. Ja. Gut, ihr merkt, wir haben eine spannende Anfangszeit. Hier schon mal hingelegt. Jetzt gehen wir aber auch schon fast rein ins Programm, denn nachdem wir letzte Woche ja so ein bisschen die Beine baumeln lassen konnten thematisch, geht es jetzt wieder stramm auf den nächsten Spieltag zu. Der 8. Spieltag steht uns bevor in der Bundesliga. Da sprechen Tim und ich natürlich ausführlich, wie gewöhnlich, drüber in der Top 3 der Woche. Wir knüpfen darauf an, unsere Marktwertsegmente, in denen wir auf die besten Spieler gucken, 8 bis 12 Millionen ist diesmal unser Preisbereich. Das haben wir in der Top 3 der Woche für euch. Los geht's mit Hörerfragen. Aber bevor wir dazu kommen, ich hatte schon so ein bisschen mir überlegt, wie ich es jetzt mache, wenn unsere Serie zu Ende geht. Aber auf den letzten Drücker, so ziemlich, ja, hat Nutbutt uns noch eine 5-Sterne-Rezension geschrieben. Er ist unser Hörer der Woche. Ja, und wir sind sein absoluter Lieblingspodcast. Da fühle ich mich sehr geehrt, Tim.
Ja, das hört man gerne, auf
ja,
jeden Fall.
Ja, und er ist auch Werder-Fan. Ja, also Grüße
das
gehen
hört man
da
nicht
raus.
So gerne.
Grüße gehen da raus. Da sind wir 2-1, wenn es am Freitag dann zum Communio-Podcast-Derby kommt.
Ja.
Ja, das haben wir natürlich auch wenn wir über den Spieltag sprechen. Ich werde jetzt aber auch, das Interessante ist, also Nathbad hat uns nicht nur eine Bewertung geschrieben, was natürlich super ist, ja, er ist unser Hörer der Woche, sondern hat gleichzeitig auch eine Hörerfrage eingeschickt und die wird natürlich, ja, ich sag mal, die wird direkt auf die Überholspur natürlich gewunken, ne? Ist klar. Für unsere Hörer der Woche, da lassen wir alles stehen und liegen, ne? Und die Frage beantworten wir natürlich sehr gerne und würde ich auch sagen, dass wir damit loslegen. Und dann wissen wir auch den Klarnamen von Nathbad, zumindest den Vornamen, das ist nämlich Nick und er wohnt auch in Köln. Also Grüße hier in die Domstadt, in die Nachbarschaft und dann hören wir auf die Frage von Nick.
Hallo und liebe Grüße aus Köln, Nick mein Name. Ich habe eine Frage. Ich muss einen von folgenden drei Spielern abgeben. Es geht um Frimpong, Palacios und Julian Brandt. Ich tendiere persönlich etwas zu Frimpong, aber auch nur positionsbedingt und wollte mal gerne eure Meinung dazu hören und natürlich auch noch zu guter Letzt liebe Grüße an meine kleine Mafia senden. Dankeschön, ciao.
Ja, ich weiß nicht, ob wir Mafia auch grüßen können. Ich bin nicht so, also ja, ich bin fertig. Nur ein halber Freund des organisierten Verbrechens, sage ich mal. Aber okay, ja, Nick, erstmal nochmal liebe Grüße, vielen Dank für deine Rezension. Und dann kommen wir zur Frage und die hat es wirklich in sich, Tim. Also ich bin froh, dass ich die einfach an dich weiterreichen kann.
Ja, ich finde es sehr spannend, weil ich habe vorher meine Top 3 der Woche ausgefüllt und das wären fast genau diese drei geworden, aber dazu dann später mehr. Deswegen, es sind drei Spieler, das ist wirklich schwer, da jetzt bei einem zum Verkauf zu raten. Das sind alle Top-Spieler, alle gesetzt, alle punktenstark. Brandt da bisher noch am schwächsten, aber auf sehr hohem Niveau. Und der hat auch noch Luft nach oben. Deswegen habe ich jetzt auch überlegt, was macht man da? Aber vom Gefühl her muss ich einfach zugeben, ich habe das Gefühl, dass Leverkusen dieses Jahr bis zum Schluss oben mitspielen und in der Tabelle vor Dortmund landen wird. Deswegen würde ich schweren Herzens, wenn ich denn müsste, wenn man mir eine Pistole an den Kopf hält und sagt, du musst jetzt einen dieser Spieler verkaufen, dann wäre es Brandt. Aber eigentlich will ich keinen verkaufen von den dreien. Das ist wirklich. Auf der anderen Seite könnte man sagen, man macht vielleicht auch nicht viel falsch, weil alle drei Punkten. Deswegen glaube ich, wenn man einen von den dreien los wird, die anderen beiden werden auf jeden Fall weiter gut punkten, glaube ich.
Also ich würde es auch ein bisschen vom Marktwert vielleicht aufziehen. Ja, weil Geld ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen als Faktor bei Comunio. 9,99 Millionen ist bei Frimpong im Moment der Marktwert. Bei Palacios, der steht bei 11,39 Millionen. Das ist sein derzeitiger Marktwert. Und dann haben wir noch Julian Brandt, der steht bei 11,38. Also Brandt und Palacios sind praktisch gleich auf. Frimpong ist günstiger. Das würde, also wenn alle drei denselben Marktwert hätten, dann würde ich fast auch vielleicht sogar zu Frimpong tendieren. Ich bin jetzt aber so ein bisschen, dass ich sage, ich glaube eher Palacios würde ich abgeben als Brandt, weil es immer wieder die Situation gibt, wie jetzt auch, dass Länderspielpausen sind, wo er dann zurückkommt mit einer langen Reise im Gepäck. Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Spielt er dann am Wochenende? Wir haben so eine gewisse Unsicherheit.
Julian aber bei Brandt jetzt auch in diesem Fall mal zur Abwechslung.
Das stimmt. Also, ja. Das ist natürlich richtig, aber Terzic hat Brandt letzte Mal auf die Bank gesetzt und hat dann gemerkt, nee, so eine gute Idee war das eigentlich gar nicht. Und also ich finde alle drei sehr gut, genau wie du es auch gesagt hast. Meine leichte Tendenz geht zu Palacios eben. Also wenn die 1,4 Millionen Marktwert keinen Unterschied für dich machen, dann fände ich es auch okay, Frimpong abzugeben, weil er halt schon, was Tore angeht, bin ich mir nicht sicher, ob er dieses Niveau wirklich halten kann, wobei er natürlich schon eine sehr offensive Rolle hat. Ja, aber ja, es gibt Argumente, die für alle drei sprechen. Ja, Nick, so 100% weiterhelfen können wir dir nicht definitiv, dass du auch sagst, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Tim, eher tendiert er zu Brandt, ich tendiere eher zu Palacios. Musst du dann halt wissen, auf wen du da vertrauen willst. Gut, zweite Frage für heute. Da gehen wir in den Süden. Für mich ist irgendwie alles Süden, was so ab Frankfurt. Ja, Süddeutschland Karlsruhe aber auf jeden Fall, würde ich sagen, gehört dazu. Ich weiß nicht, ob Carol mir da widersprechen würde, aber wir schalten auf jeden Fall zu Uli, der hat uns eine Frage gestellt und da hören wir jetzt drauf.
Hallo, Grüße, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist der Uli aus der Nähe von Karlsruhe. Und ich habe mal eine Stürmerfrage. Und zwar habe ich mir in der Länderspielpause bei uns in der Pro-Player-Community die drei Stürmer Undav, Demirovic und Beste gegönnt. Daneben hatte ich schon Lois Openda im Kader. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, noch ins Plus zu kommen. Und zwar entweder zwei der drei neuen Stürmer zu verkaufen oder eben nur einen davon plus Haidara. Ja, bin gespannt auf eure Meinungen und verabschiede mich mit der für mich als VfB-Fan drängenden Frage, wer ist eigentlich Harry Kane? Macht's gut.
Ja, also die Frage könnten wir den Italienern stellen. Die können die jetzt beantworten, glaube ich. Aber okay. Die Frage mit dem Harry Kane, nicht jetzt zwingend die Frage mit Undav, Demirovic und
Best. Frag den Italienern nach.
Ja, okay, gut. Du hast wieder den ersten Wurf. Auch das finde ich eine komplizierte Angelegenheit. Ja. Bin gespannt, wie du es aufdröselst.
Definitiv eine spannende Frage, insgesamt sehr komplexe Frage. Leicht fallen würde mir nur, ich würde definitiv am ersten Undav, würde ich am ersten abgeben, weil da einfach, solange Gyasi nicht ausfällt, kaum eine Chance auf Startelf besteht. Er hat zwar letztens dann auch mal einen Doppelpack erzielt, aber sollte trotzdem die wenigste Einsatzzeit bekommen, der Spieler hier aus diesem Quartett. Darüber hinaus fällt es mir allerdings schon schwerer. Haidara ist gerade erst zurück, sollte jetzt auch wieder in die Startelf rücken und bei RB Leipzig spielen. Vielleicht noch nicht im nächsten Spiel, aber er steht kurz davor und ist eigentlich auch gesetzt. Das wäre jetzt auch marktwerttechnisch dann ja interessant. Der wird sicherlich dann noch steigen. Deswegen ihn jetzt zu verkaufen, da lässt man sich vielleicht ein bisschen Geld entgehen. Aber Demirovic und Beste punkten beide schon ziemlich gut dafür, dass sie bei schwächeren Vereinen spielen. Denn deswegen geht meine Tendenz eher dazu, Undav und Haidara als Abgangskandidaten zu sehen. Denn Demirovic Beste, also da jetzt einen abzugeben, schwieriger. Auch es ist ja auch, man tendiert irgendwie dazu, zu sagen, man nimmt mal den hohen Marktwert mit, aber die beiden machen das gut. Also würde ich die beiden eher behalten.
Ja, ich finde es, also Undav ist auch ganz klar derjenige, den ich als allererstes abstoßen würde. So, das ist für mich klar. Du bist sehr überzeugt davon, dass Haidara gesetzt ist, wenn er zurückkommt. Ich bin da nicht so 100% von überzeugt zwingend. Ja, weil Campbell auch das eigentlich ganz gut gemacht hat. Olmo kommt auch wieder. Das heißt, die Position vorne, die Haidara natürlich auch spielen kann, dürften dann perspektivisch Xavi und Olmo besetzen.
Ah, ich sehe ihn aber schon eigentlich ganz klar für eine der beiden Mittelfeldpositionen. Ja,
an Schlager kommt er nicht vorbei. Also an Schlager.
Genau. Schlager wird spielen. Seiwald hat mich ja bisher überhaupt noch nicht so überzeugt.
Seiwald, ich sage ja auch Campbell eher.
No? Genau. Deswegen bleibt, dann ist es halt so ein Ding, dass Campbell und Haidara sich jetzt gerade natürlich dann um die andere Position streiten. Leipzig hat natürlich auch viele Spiele durch die Champions League, deswegen rotieren die sicherlich auch des Öfteren mal. Aber ich glaube, dass vom Gefühl her Haidara bei Rose eher der ist, den er lieber bringen würde in den wichtigeren Spielen vielleicht, würde ich jetzt mal zu tendieren. Auch wenn Campbell das jetzt gut gemacht hat, kann man definitiv sagen. Aber ja, ich denke, dass auf Dauer Haidara sich durchsetzt. Ist nur mein Gefühl.
Ja, das Einzige, was ich noch so anmerken würde, also Beste würde ich auf jeden Fall nicht abgeben, 100% nicht. Bei Demirovic ist halt so, er hat jetzt einen neuen Trainer. Ja, Nick war letzte Woche, hatte ich ja auch angemerkt, sehr, sehr überzeugt davon, dass es Breitenreiter offensichtlich werden wird. Es ist aber Torup geworden, wer auch immer das sein mag, ehemaliger Trainer vom FC Kopenhagen. Ja. Für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Wie geht's jetzt weiter beim FC Augsburg? Das ist auf jeden Fall was natürlich auch Demirovic's Comunio-Wert beeinflussen kann. Also ich glaube, wir müssen nicht drüber sprechen, ob sein Stammplatz in Gefahr ist, weil das wird nicht so sein. Aber für 8 Millionen mit neuem Trainer, andere Spielweise, vielleicht dann auch eine andere Rolle. Und wenn wir auf seine Punkte schauen, dann hat er in dieser Saison nie mehr als 3 Punkte gemacht, wenn er nicht getroffen hat. Deswegen würde ich, glaube ich, gerade auch, ne, wir haben einen Riesenpreisunterschied, Haidara bei 3,4, Demirovic bei 8 Millionen. Ich würde Demirovic und Undav abgeben. So, dann hast du noch ein bisschen was in der Bank und hörst gleich ganz aufmerksam zu, wen Tim und ich hier auf dem Zettel haben. Und dann kannst du den einen oder anderen vielleicht noch erstehen vor dem Wochenende. Also das wäre mein Weg.
Auch ein guter Vorschlag, ja, würde ich auch sagen, klingt gut.
Ja, weil Demirovic eben durch den Trainerwechsel, wir wissen gar nicht, was uns erwartet jetzt in Augsburg. Gut, Tim, bist du bereit? Wir gehen nämlich rein.
Ich bin sehr bereit für dieses
Freitagabend. Freitagabend geht's los. Wir wetzen schon die Messer hier. Borussia Dortmund empfängt den SV Werder Bremen. Ich finde ein bisschen doof, dass sie das Länderspiel nicht noch ein bisschen dichter dran gemacht haben an das Spiel. Ja. Hätte man ja auch vom Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht spielen können.
Ja, oder einfach zeitgleich am Freitagabend.
Zeitgleich am Freitag, ja. Ja, vielleicht hätte ich dem DFB mal vorschlagen sollen.
Ja.
Also kurz danach, aber Dortmund hat ja Privatflieger hingeschickt, ne? Und es haben ja, also ich meine, Süle hat versucht zu spielen, also er stand in der Startelf, ja? Es ist nicht so gut gelaufen für ihn. Füllkrug kam dann zur Pause rein, hat das 2-2 gemacht gegen Mexiko, wer es also noch nicht mitbekommen hat. Wir sind jetzt auch ein News-Podcast, Ding gegen Ding, 2-2, Deutschland gegen Mexiko. Man musste sich echt ein bisschen anstrengen, das heute Morgen raus. Also was heißt anstrengen? Aber ich dachte, ah nee, stimmt, der Kicker hat mir eine Push gemeldet. Wollte gerade sagen.
Das war schon nicht so anstrengend.
Das war doch nicht so anstrengend, ja.
Wir könnten es, glaube ich, zeitgleich, das läuft jetzt gerade nochmal im Fernsehen, wir könnten es jetzt zeitgleich nochmal Relive
verfolgen. Verzichte ich jetzt drauf?
Ja.
Ausnahmsweise. Ja, aber das ist natürlich schon, Werder hat niemanden, der für Deutschland unterwegs war. Wobei man halt auch sagen muss, Bure war auch mit Kolumbien unterwegs. Ne? Also die Südamerikaner machen das halt in jeder Länderspielpause. Also es ist jetzt auch nicht so.
Ich hatte auch gelesen, dass jetzt sogar Reyna beim BVB kommt sogar noch später zurück dann jetzt als diese vier. Also auch das, der hat es natürlich mit seinem USA-Team dann auch öfter diese schwierigen.
Ja, die hatten wahrscheinlich so ein Privatjet, wo sie gesagt haben, nee, du musst hier nicht fliegen. Ja, nur die, die eventuell Stamm spielen, plus Süle. Die nehmen wir mit. Rest nicht. Naja. Okay, schauen wir auf die Statistiken zum Spiel. Dortmund hat die letzten 4 Bundesligaspiele alle gewonnen, seit 15 Bundesligaspielen ungeschlagen. Ich habe es letzte Woche schon, oder vor 2 Wochen schon gehabt mit 14. Ja, das ist die längste Serie aktuell von allen Bundesliga-Teams. Und dann kommt der SV Werder Bremen, der von den ersten 7 Spielen 5 verloren hat. So viele wie zuletzt vor 25 Jahren, 98, 99. Damals übrigens Felix Magath der Trainer und am Saisonende kam Thomas Schaaf. Wobei ich glaube, am Anfang in die Saison reingegangen ist noch Wolfgang Sittger. Und dann kam Magath und dann kam Schaaf. Oder so ähnlich war es auf jeden Fall. Es ist graue Zeiten, ich habe es verdrängt, ja. Häufiger hat man noch nie verloren, aus Bremer Sicht, an den ersten 7 Spieltagen. Also das ist schon eingestellter Vereins-Negativrekord. Und in Dortmund kann man sich kaum vorstellen, dass da was zu holen ist. Nicht nur sind die im Moment einfach nicht zu besiegen, unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie spielen, aber sie sind auch seit 34 Bundesliga-Heimspielen am Freitagabend ungeschlagen. Letzte Heimniederlage am Freitagabend, das war ausgerechnet ein Derby, da gab es einen 1-0-Sieg von Schalke 04. Wir erinnern uns vielleicht, kannst du dich erinnern, Tim? Das war das Spiel, wo Dortmund, glaube ich, 2 Elfer verschossen hat.
Ja,
Thorsten Frings und ich glaube auch Jan Koller.
Ja, war es Ebbe Sand, der getroffen hat?
Ebbe Sand hat getroffen.
Ja, ich meine mich definitiv, ich erinnere mich bis heute immer an dieses Spiel, weil ich war da gerade Schülerpraktikant beim WDR und das hat irgendwie damals, das hat sich eingebrannt, dass das gerade dieses Spiel großes Thema war. Ja. Deswegen, das werde ich nicht vergessen.
Ja. Okay, so war das, aber gut, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wiederholt, ist vielleicht nicht so hoch, denn Werder hat auch die letzten 6 Auswärtsspiele in der Bundesliga alle verloren. Letzte Mal, dass es so eine Serie gab, das war vor mehr als 40 Jahren in der Abstiegssaison 79-80. Also das ist nicht wirklich super. Und dann nehmen wir noch dazu, dass der BVB seit 19 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen ist, 16 Siege, aber... Ja, es gibt noch ein Aber, Tim. Letzte Heimniederlage war das 2-3 gegen Werder im August 2022, als die Werder Bundesliga-Rekord aufgestellt haben.
Ich erinnere mich auch noch daran.
0-2 hinten gelegen, 0-2 hinten gelegen, 3-2 noch gewonnen. Genau,
ich habe so ein Geräusch im Hinterkopf. Ja, immer, wenn ich an
wir
Spiel
wissen
denke.
Es noch, das war Süle gegen Berg. Ja. Einer ist die Tuba, einer ist das Banjo. Ihr könnt euch selbst überlegen, wer da wer ist. Ja, ja, das war natürlich sensationell. Aber wir müssen leider aus Bremer Sicht vermutlich noch länger daran zehren. An das, diesen Sieg. Aber
hoffe ich
doch. Ja, wir werden gucken, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Tim macht die Borussia, ich mach Werder. Dann darfst du mit dem Heimteam starten. Was müssen wir wissen beim BVB?
Ja, ein paar Fragezeichen gibt's noch. Klar ist Dürant Vilfeld aus. Da war ja zu lesen, der wird jetzt erstmal langsam aufgebaut, hat einen Rückschlag leider erlitten. Gab sogar Spekulationen, dass er erst zur Rückrunde wieder da ist. Ich glaube, es waren nur Spekulationen, bestätigt war es, glaube ich, noch nicht. Ansonsten ist natürlich dann jetzt die große Frage, wie ist es mit den Spielern, die jetzt zurückkommen, erst auf den letzten Drücker oder, ja, was heißt letzten Drücker? Die sind ja dann heute schon da, also die deutschen Nationalspieler, aber in welcher Verfassung sind sie da? Wie ist das jetzt nach so einer langen Reise, Umstellung, Zeitumstellung? Also sind das Leute, die dann auch jetzt alle direkt wieder Startelf spielen können oder nicht? Reiner kommt noch später, wird wohl, ist jetzt eh nur Einwechselspieler, da macht es dann nicht so viel aus. Trotzdem können wir das Szenario ja mal durchgehen, falls die vier nicht in der Startelf stehen können, die jetzt da beim DFB waren.
Aber ich glaube schon, ehrlich gesagt.
Meinst du schon?
Ja, dass sie alle, weil das ist ja auch ein Abendspiel. Ne? Ja. Das ist vielleicht von der Zeit, vom Jetlag mäßig ist es besser, weil 6 Stunden Zeitverschiebung, das heißt also in den USA, wo sie vorher gewesen wären, wäre es 14.30 Uhr gewesen. Also wenn es jetzt anders gewesen wäre, dass sie quasi ihren Biorhythmus mitten, ich glaube, wenn du aus dem Osten, weit aus dem Osten kommst und hast dann die biologische Uhr irgendwie auf 3 Uhr nachts stehen und musst dann spielen, dann ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen, wenn ich mich da kurz einmischen darf, was ja ganz untypisch ist für mich, würde ich sagen, die spielen. Also die Terzic aufstellen will, stellt auch auf.
Gut, wenn wir davon ausgehen, dann wäre es leicht, dann wäre es ähnlich wie beim letzten Mal. Also Benzebaini ist jetzt wieder da nach Sperre, der kommt dann wieder rein, dann müsste Wolf auf die Bank, so viel ist sowieso klar. Wenn halt Hummels, Süle nicht spielen würden, dann wäre die Notinnenverteidigung Can Schlotterbeck quasi die Wahl. Ansonsten dürfte Hummels natürlich nach seinen letzten Leistungen auch wieder spielen. Dann ist Süle der jetzt im Moment das Nachsehen hätte. Ja, wenn Can in der Innenverteidigung gebraucht würde, wären Özcan und Metscher wahrscheinlich das Doppel-Sechs-Duo. Ansonsten ist es ein bisschen die Frage, wer von den dreien jetzt dann draußen sitzt. Das muss man dann abwarten. Weiter offensiv, ja, wenn Brandt fit ist, spielt Brandt. Ansonsten hätte vielleicht Beino Gittens nochmal Startelf-Chancen. Malen und Reus sind klar. Und Füllkrug, wenn er fit ist, auch vorne im Sturm. Ansonsten bekäme vielleicht Allaire mal wieder eine Chance. Das müsste man sehen. Zurückgekommen ist auch Sabitzer, der hat jetzt 2 Einsätze für Österreich gehabt, auch beide Male jeweils per Elfmeter getroffen, schon wieder eine Halbzeit gespielt, könnte also auch wieder da sein. Ich denke mal, er wird noch nicht wieder direkt Startelf spielen, sollte dann aber wieder in Kürze am ersten Matcher aus dem Team verdrängen. Mal schauen, wie sich das dann wieder einordnet. Anfang der Saison hat er ja etwas anders gespielt, noch ohne klassische Doppelsechs hat Terzic spielen lassen. Jetzt ist es eher wieder so in die Richtung. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen dann einordnen wird. Spielerempfehlungen könnte ich dann jetzt auch schon äußern. Soll ich das jetzt eben schon machen?
Ja, mach
bevor
doch
du
mal.
Dann, ja da habe ich jetzt auch überlegt. Also ich sehe grundsätzlich, Reiner hat jetzt im Länderspiel gegen Deutschland überzeugt, ist auch beim Marktwert im Aufwind. Ich glaube, dass das jemand ist, der auch in den nächsten Wochen, jetzt nicht in diesem Spiel, aber dass der noch mehr Einsatzzeit wieder bekommen wird. Und er hat einfach ein Riesenpotenzial. Ich mag ihn eigentlich als Spielertyp für 3,5 Millionen. Glaube ich, steckt da noch einiges in ihm drin, um sowohl den Marktwert zu steigern, als auch Punkte zu holen. Ja, im Sturm ist jetzt die Frage, soll man spekulieren? Wir haben jetzt gesagt, du glaubst auf jeden Fall, Füllkrug beginnt.
Ja, der hat in beiden Länderspielen getroffen, in den letzten beiden Bundesligaspielen jeweils getroffen.
Rein leistungstechnisch sowieso nicht. Mir geht es jetzt nur darum, ob man sagt, okay, der reicht jetzt eher, sagen wir mal eher, jetzt beginnt er mal etwas später nach dieser anstrengenden Länderspielreise, ob dann doch mal Allaire beginnen dürfte oder sogar Moukoko. Der ist ja zumindest, der trifft ja ohne Ende bei der U21, ist da richtig gut drauf. In Dortmund, dann reicht es manchmal nur für 10 Minuten oder gar keine Einsatzzeit. Ja. Kann man halt überlegen, ob man mit denen spekulieren will, falls es doch nicht für die Startelf reicht bei Füllkrug. Das wären aber auch die einzigen. Ansonsten habe ich jetzt keine Geheimtipps da irgendwie zu nennen. Ansonsten stellt sich das beim BVB ja ziemlich klar auf. Deswegen wäre das alles, was ich dann zu Dortmund zu sagen hätte.
Okay, kommen wir zum großen SVW. Ja, da haben wir, letzte Woche hatte ich ja schon drüber gesprochen, Naby Keita wird ausfallen wieder. Nicht fit, nicht wirklich fit aufgestellt, ist immer nur so eine mittelgute Idee. Pieper und Stark vermutlich auch wieder raus. Also Ole Werner hat gesagt, Resthoffnung besteht, aber es sieht nicht so gut aus. Es wäre einfach gut, wenn einer der beiden eigentlich wieder zurückkommt, denn damit würden halt wieder nur zwei der vier Innenverteidiger im Kader, die Werner offensichtlich in der Lage hält, dafür eine Innenverteidigung in der Bundesliga zu spielen. Ja, die haben auch jüngere Spieler, die spielen aber keine Rolle. Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt, warum nicht da mal versuchen, als jetzt irgendwie ein Groß oder ein Jung zurückzuziehen. Das wird auch nicht geil werden, ja, kann ich jetzt mal sagen, aber okay. Ja, da also wirklich Personalsorgen, wenn zwei Innenverteidiger ausfallen, das ist auf jeden Fall einer zu viel aus Bremer Sicht. Boré muss man abwarten, er hat genau dieses Länderspielthema, was halt die deutsche Mannschaft auch hat, nur dass Werder da kein Privatjet hinschickt, ne? Das ist der Unterschied. Und dementsprechend glaube ich eher höchstens von der Bank bei Boré. Groß hat Probleme muskulärer Natur, ist genauso fraglich wie Pavlenka, den zwickt es an den Adduktoren. Ja, Groß wäre wirklich jemand, der eventuell dann wieder in der Dreierkette zum Einsatz kommt. Und man muss ja sagen, das Verrückte ist ja, Werner hat im Spiel gegen Hoffenheim umgestellt, so eine Art Viererkette dann spielen lassen, als er am Ende offensiver wurde. Und da hat Christian Groß Rechtsverteidiger gespielt. Und dann ist die Linie rauf und runter marschiert da. Und hat drei Flankensituationen gehabt. Die ersten beiden sind so, wie man das erwarten konnte, hinterm Tor gelandet. Und mit der dritten Flanke hat er ja das Tor vorbereitet von Jens Day. Also er hat es wirklich überraschenderweise gar nicht so schlecht gemacht als Rechtsverteidiger mit 4 km/h da die Linie lang. Aber okay, also Groß tatsächlich die Drehtour, ja, in Barnis Bar, sie dreht sich immer wieder Richtung
vielleicht,
Christian Groß.
Musste die Tuba ja nach dem Wochenende mal
die Tuba umstimmen, ja. Ja, aber da gibt es ja auch andere Kandidaten bei Werder. Ja. Also Friedl ist der einzige Innenverteidiger mit einigermaßen ordentlichem Tempo, den Werder überhaupt im Kader hat. Na, er zumindest ist fit. Das ist ja auch schon mal was. Ja, klar. Und wenn Pavlenka nicht kann, dann spielt Zetterer. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das groß den Ausschlag gibt. Ich habe es auch schon vor dem Hoffenheim-Spiel angesprochen. Also die Stimmung ist richtig schlecht in Bremen. Im Umfeld ist sie richtig schlecht. Frage ist jetzt, wie reagiert Werner personell? Also dieses Gegentor gegen Hoffenheim in der Nachspielzeit, natürlich kapitaler Patzer von Anthony Jung und trotzdem kann es sein, dass man wieder auf ihn setzt. Rapp kam rein, das hatte ich ja durchaus prophezeit in der Dreierkette, dass wenn da kein Personal zurückkommt, dass diesmal Rapp vor Groß spielt, weil Groß halt sehr schlecht war in Darmstadt, aber Rapp hat es auch nicht besser gemacht.
Ja. Wie, weil du sagst, es ist ja schlecht die Stimmung, wie schätzt du das ein mit Werner? Ist der in irgendeiner Weise auch schon gefährdet?
Ja, also jetzt oder? Nicht beim Dortmund-Spiel. Ja, nee, ich glaube auch immer, dass es ein bisschen auf die Art und Weise ankommt. Ich glaube, die Bremer sind ja stur, ne? Und haben jetzt gesagt, sie stärken ihm den Rücken und sie glauben dran, dass er es wieder rumreißen kann. Und ich würde sogar behaupten, ja, weil auch Werner, ich finde das bedenklich, dieses Interview, was er gegeben hat, wo er gesagt hat, naja, was konnte man denn mehr erwarten?
Ja.
Ja, wir haben die Mannschaft spät zusammengestellt. Ja, weiß ich nicht. Das kannst du dann immer sagen. Du hast bei beiden Aufsteigern verloren. Also da kannst du dich doch nicht nachher hinstellen und sagen, naja, was haben die Leute erwartet?
Ja, das stimmt.
Ja, also das haben sie vielleicht befürchtet, dass es so kommt. Aber du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, naja, im Prinzip sind wir genau in dem Bereich, was man erwarten konnte. Und das ist halt eine gefährliche Einstellung im ganzen Verein, für mein Gefühl. Dass man sich immer so klein macht. Ja, dass man dann irgendwie sagt, ja, gegen Hoffenheim und so. Das, wenn man da schon anfängt zu sagen, das sind Bonuspunkte, die da verteilt werden, wo sind dann keine Bonuspunkte in der Bundesliga? Also mir geht das auf den Keks. Man muss sich doch da nicht klein machen, man muss versuchen, da die Spiele zu gewinnen. Ja, also man scheint sich da noch so ein bisschen in die Tasche zu lügen und dementsprechend glaube ich, dass selbst bei einer Niederlage gegen Union Berlin, das ist der nächste Spieltag, Werner noch bleiben würde. Ich hatte so vorher ein bisschen das Gefühl, es könnte anders kommen. Dann spielt man in Wolfsburg. Da ist natürlich dann auch, unsere Gegner kommen noch. Ja. Dann zu Hause gegen Frankfurt. Das ist ein ehemaliger Champions-League-Teilnehmer.
Da keine Sorge, auch nicht eure machen. Gegner kommen noch. Irgendwann kommen ja Darmstadt und Heidenheim.
Dann empfängt man Leverkusen. Ja, die sind auch einfach im Moment nicht auf Augenhöhe. So, dann reist man nach Stuttgart. Die haben natürlich einen brutalen Lauf. Ja. Und dann ist das Heimspiel gegen Augsburg, dann steht man immer noch bei 6 Punkten und wenn man das dann verliert, ist Ole Werner weg. So, das ist meine Prognose und dann sind wir im Dezember. Ja, also ich glaube, für die nächsten Spiele findet man immer noch eine Ausrede, warum das in Ordnung war, dass man da verliert. Naja, ihr hört, der Frust sitzt auf jeden Fall, ist da, ja, ist vorhanden. Ja, weil ich finde einfach, so kannst du eine Sache nicht angehen. Aber okay. Stay für Cater personell. Ja, das ist logisch. Cater ist erstmal länger raus, Muskelfaser ist im Oberschenkel. Mindestens 2 Partien wird er verpassen. Und dann würde ich hoffen, dass sie warten, bis er fit ist, um ihn in den Startelf zu stellen. Wäre meine Hoffnung, ist gering, dass es umgesetzt wird. Demann, denke ich, wird reinkommen für Jung. Wäre mein Tipp. Der hätte auch gespielt gegen Hoffenheim, wenn er nicht krank gewesen wäre. Ja, jetzt war er mit der belgischen Nationalmannschaft unterwegs, das Spiel, wo das abgebrochen wurde, ja, wegen den Schüssen auf schwedische Fans, 2 ums Leben gekommen sind. Auch eine Scheißsituation. Ja, weißt du auch nicht, ob die Spieler, das ist, wissen ja auch nicht dann, was ist los, dann wird das Spiel abgebrochen, alle Fans müssen im Stadion bleiben. Ja, aber ich denke, er wird trotzdem in Dortmund in der Startelf stehen. Und dann bleibt die offene Frage, wer neben Duck stürmt. Jinma hat da gespielt gegen Hoffenheim. Jetzt hatte ich gesagt, er hat sich darauf beworben, dass er nicht mehr in der Startelf stehen wird. Vom Spielprofil würde natürlich Dortmund ihm entgegenkommen. Wir haben den ausgerechnet Faktor, weil er letztes Jahr in Dortmund gewesen ist. Ja, vielleicht bekommt er nochmal eine Chance, sonst sehe ich da eigentlich eher Woltemade. Ja, den sie auch jetzt loben, mit dem wollen sie verlängern, Vertrag läuft aus. Sollte man ihn auch vielleicht mal spielen lassen, sonst denkt er sich nämlich auch, dann spiele ich vielleicht mal irgendwann woanders. Warum nicht? Ja, ist nämlich, sie loben ihn so, was er jetzt für eine Entwicklung hat, aber dann steht er irgendwie einmal in der Startelf, ist halt auch ein bisschen wenig. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Romano Schmid, das habt ihr euch gedacht, 4,1 Millionen, spielt eine Riesensaison. Ja, ist richtig, richtig gut, punktet auch gut, 4,1 geht rein und auch bei ihm, ja, immer dieser Gedanke, dass bei ihm der Stammplatz im Gefahr, der ist ja der beste Spieler in dieser Saison, also warum sollte man ihn rausnehmen, nur weil es halt früher so war, dass Schmid ein Wackelkandidat hat, so in der Verfassung, in der er gerade ist, ist er kein Wackelkandidat, Veljkovic darf eventuell im Zentrum der Dreierkette spielen, dann ist er auch eine ganz gute Comunio-Option, er ist auf jeden Fall gesetzt im Moment, aufgrund der Personalprobleme 1,98 Millionen würde ich reingehen und dann kommen wir kurz und schmerzlos zu meinem Tipp, ich glaube es wird mal wieder ein 4-2 für den BVB und ein Heimsieg, Füllkrug wird natürlich treffen, so ist meine Prognose.
Fast schon Standardergebnis jetzt, ne? 4-2 beim BVB. Ja, ich sag 3-1, aber ja, ich glaube auch an den BVB-Heimsieg.
Ja, ich glaube vor allen Dingen nicht an Werder. Also es hat weniger damit zu tun, dass ich jetzt da bei Dortmund, das ist ja schon ein bisschen unruhig, die Vorbereitung auf dieses Spiel. Aber im Moment sehe ich bei Werder so ein, einfach so, das Gegenteil von Aufbruchstimmung. Ja? Was ist das? Ja, aber das herrscht auf jeden Fall im Moment bei Werder, haben wir das Gefühl. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Freiburg gegen Bochum ist das erste Spiel, über das wir da sprechen wollen. Freiburg hat die letzten 4 Pflichtspiele gegen Bochum alle gewonnen. 3 in der Bundesliga, 1 im Pokal. Und in der Bundesliga gab es auch jeweils kein Gegentor. Also Bochum da ohne eigenen Torerfolg. Die Freiburger sind gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten so lange ohne einen Gegentreffer. Wie gegen den VfL. Ist auch Zeit, bei den Bochumern ein bisschen das ganze Paroli laufen zu lassen, nämlich die Zeit von Thomas Letsch. Er hat jetzt genau eine Saison absolviert, 34 Bundesligaspiele, 10 Siege, 8 Remis, 16 Niederlagen. Das kann sich durchaus sehen lassen. 38 Punkte in 34 Spielen reicht normalerweise zum Klassenerhalt und in der Bochumer Vereinshistorie haben nur Neururer, Koller und Topmöller einen besseren Punkteschnitt als Thomas Letsch in seinen ersten 34 Spielen. Letzte Mal übrigens, dass Bochum in Freiburg gewonnen hat, das war vor 27 Jahren im Oktober 1996. Peter Peschel, ja, wir erinnern uns noch, hat das goldene Tor erzielt. 1-0 hat Bochum da gewonnen in Freiburg. Und du bist derjenige, der sich ein bisschen vorbereitet hat auf diese Partie, Tim. Was kannst du uns erzählen?
Ja, ich kann erstmal erzählen, dass bei Freiburg weiterhin Günther, Schiri und Rosenfelder die Ausfälle sind. Fraglich ist noch Gregoric, der musste von der österreichischen Nationalmannschaft abreisen, hat immer noch muskuläre Probleme, ist auch fraglich fürs Wochenende, ist noch nicht wirklich klar, ob er es schaffen wird. Doan nach Weisheitszahn-OP und auch Höhler waren leicht angeschlagen, die sollten aber wohl fit werden. Auf Freiburger Seite ist klar, Ginter ist wieder fit, hat letztes Mal gefehlt, er hat sonst ja gar nicht gefehlt, bisher hat immer 90 Minuten gespielt seit seiner Rückkehr nach Freiburg. Jetzt wird er auch natürlich wieder in der Startelf stehen. Höfler ist auch wieder da, nach abgesessener Sperre, die sind dann beide auch gesetzt. Ansonsten sind jetzt große Änderungen nicht zu erwarten, Adamu könnte vielleicht wieder eine Chance von Beginn an bekommen, duelliert sich da am ehesten mit Doan. Ansonsten ist das in Freiburg, glaube ich, recht klar, wie sie beginnen. Auf Bochumer Seite sind es weiter Bero, Musset, Tolba und Esser, die ausfallen. Osterhage ist fraglich mit muskulären Problemen. Da war jetzt zuletzt so, dass man sagen musste, das 0-0 in Leipzig war ein Erfolg. Die Mannschaft stand stabiler, hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, weil Riemann so stark gehalten hat, weil Leipzig dann zwei Elfmeter nicht verwandeln konnte. Trotzdem ist das ein Fortschritt. Ich denke, Kevin Schlotterbeck, der hat seine Sache gut gemacht, sollte Masovic vorerst aus der Dreierkette verdrängt haben. Auf den Außenbahnen sehe ich jetzt auch Gamboa und Suarez erstmal vor Paslak und Wittek. Im Sturmzentrum ist es ein ziemlich offenes Duell zwischen Paciencia und Hofmann. Schwer zu sagen, wer da beginnen wird. Fit ist jetzt so langsam endlich Quarteng, von dem man sich ja einiges erhofft in Bochum. Vielleicht ist das auch einer, der schon in die Startelf rutschen könnte. Am ehesten dann vielleicht den angeschlagenen Osterhage verdrängt. Oder, habe ich auch gelesen, eine andere Variante, mit der spekuliert wird, ist, dass Masovic vielleicht doch wieder ins Team kommt, aber als Sechser. Das wäre dann die defensivere Variante. Könnte auch durchaus eine Option sein, in Freiburg da jetzt defensiv anzutreten. Ist eine Variante. Ja, bei den Spielern würde ich auf Freiburger Seite sagen, ja, Höfler wieder da, kostet schon wieder 4,3 Millionen, ist aber auch eine ziemlich sichere Bank eigentlich. Und Sildilia, würde ich auch nochmal drüber nachdenken, 2,5 kostet er, hat letzte Saison gezeigt, dass er mehr drauf hat, als er vielleicht in dieser Saison bisher von sich gezeigt hat. Wenn er aber mal wieder, ja, stabil wird, ins Rollen kommt, ist das durchaus eine ordentliche Option. Auf Bochumer Seite könnte man ganz schön viele günstige Stammkräfte abstauben, wenn man an die Bochumer glaubt, Quarteng, also wenn er ansatzweise das zeigen kann in der Bundesliga, was er letzte Saison in der zweiten Liga gezeigt hat, dann kann man da auch für 1,3 Millionen auf jeden Fall mal reingehen. Schlotterbeck für 1,5 würde ich auf jeden Fall auch holen, jetzt wo er gesetzt ist. Gamboa und Suarez liegen in ähnlichen Preisregionen, wären interessante Optionen. Osterhage, falls er fit bleibt, wäre oder fit wird, ist für 700.000 dann auch nicht so schlecht, weil er vom Spielertyp so ein bisschen an Bero rankommt und deswegen ja auch Startelf-Chancen hat. Zuletzt hat er ja gespielt, wenn er fit geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich, oder wenn er fit wird noch, dann wäre er auch wieder drin, aber es sieht jetzt im Moment nicht so aus, als könnte er am Wochenende spielen. Das wäre mein kleiner Vortrag zu diesem Spiel. Mein Tipp ist, dass sich die Bochumer auch in Freiburg ein 0-0 erkämpfen werden.
Okay, ja, ich denke, dass Freiburg sich da durchsetzen wird und die Null steht auch wirklich wieder. Das ist ein 2-0-Sieg für den SC Freiburg.
Kann passieren.
Kann passieren. Ausschließen. Muss nicht. Ja. Muss ja. Nicht passieren. Ja? Wir kommen zum nächsten Spiel. Union Berlin empfängt den VfB Stuttgart. Die Berliner, ja sonst wirklich die Eisernen auch, weil die Abwehr so schwer zu knacken war. Jetzt haben sie schon 14 Gegentore nach 7 Spieltagen. So viele waren es noch nie in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kommt der VfB Stuttgart, der 18 Punkte schon auf dem Konto hat. Das ist die beste Bundesliga-Bilanz der VfB-Geschichte. Also auch das ist richtig, richtig gut und spricht eher für die Gäste, zumal Union auch die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga verloren hat. Und wir erinnern uns an diese unglaublichen Serien, wie lang Union zu Hause ungeschlagen war. Das ist alles Geschichte. Im Moment, die alte Försterei, keine Festung mehr. Das kann man so festhalten. 3 Heimniederlagen in Folge gab es in der Bundesliga noch nie für Union. Könnte jetzt also eine Premiere geben. Allerdings Union gegen den VfB seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen. Alle Spiele unter Urs Fischer, also der hat noch nie gegen Stuttgart verloren. Allerdings auch 5-mal unentschieden gespielt. 3-mal gewonnen, 5-mal unentschieden. Das ist die Bilanz von Fischer-Union gegen den VfB Stuttgart, die auch in 5 Anlaufen noch nie an der Alten Försterei gewinnen konnten. Da gab es 2 Niederlagen, 3 Remis. Wenn es aber einer schaffen kann, diese Serie zu brechen, dann ist es der VfB Stuttgart mit einem Serhou Guirassy in Topform. 13 Treffer, so viele hatte in der Bundesliga-Historie noch nie ein Spieler nach 7 Spieltagen auf dem Konto. Und schon jetzt ist klar, dass er auch den Bestwert nach 8 Spieltagen halten wird. Der steht bislang bei 12 Treffern. Ja, wenn er nicht noch einen abgezogen bekommt, dann ist er auch unabhängig davon, ob er jetzt trifft am Wochenende oder nicht, nächste Woche immer noch auf Rekordkurs. Schauen wir aufs Personal bei Union, Dehl und Schäfer. Das sind die Langzeitverletzten, die sind nicht mit dabei. Knoche ist zumindest teilweise wieder im Training. Ob es dann wirklich direkt reicht für den Samstag, das müssen wir noch abwarten. Da habe ich noch keine Meldung bekommen. Vielleicht auch nur schon mal an dieser Stelle. Sind diese Länderspielwochen, ist immer eine Woche der späten Verletzungsmeldungen. Das heißt, wenn wir hier über Spiele sprechen, ihr müsst es selber auch im Blick behalten noch, welche Spieler vielleicht dann doch verletzt von der Nationalmannschaft wiederkommen. Das ist häufig so, dass man dann erst gegen Donnerstag, manchmal erst Freitag, dann Mitteilung bekommt, dass Spieler verletzt sind. Ja, also in dieser Woche müssen wir aufmerksam sein. Das nur mal so nebenbei. Und bei Knoche ist es eben auch so, da müssen wir jetzt abwarten, ob dann die Meldung kommt. Wenn er denn fit ist, dann gehe ich davon aus, dass er Bonucci verdrängt und in der Mitte der Dreierkette seinen Posten einnimmt. Aber auch das ist ein Fragezeichen, wie es generell selten, glaube ich, in der Amtszeit von Urs Fischer so viele offene Fragen gab, was die Startelf angeht. Also bei Khedira ist es auch, nach Verletzung kommt er dann direkt wieder zurück. Ja oder nein? Ja, Kral ist auch, steht auch zur Verfügung. Dann die Frage, wer spielt davor? Auch da sind ziemlich viele verschiedene Kombinationen möglich. Und das ist eben, ja, wenn es läuft, sagt man, man ändert nichts. Aber wenn es halt eben nicht läuft, und da hat Urs Fischer auch zuletzt immer viel auch ausprobiert, ja, dann bleibt die Unsicherheit und wir können uns im Moment nicht auf eine klare Stammelf der Berliner einschießen, unabhängig von Rotationsgedanken. Auch so, wenn wir jetzt sagen, er will die stärkste Elf aufspielen, im Moment wissen wir gar nicht so ganz genau, wie die denn aussieht. Im Sturm zum Beispiel, auch Behrens war ja unterwegs bei der Länderspielreise. Ich weiß gar nicht, ob er zum Einsatz gekommen ist, ehrlich gesagt.
Ja, ist gestern ganz, ganz kurz vor Schluss nochmal eingewechselt worden. Ah, okay. Ein paar Minuten hat er bekommen.
Hat also sein Debüt gegeben. Siehst du es gerade im Real Life nochmal?
nee, ich habe es dann doch einfach in der Kicker-Aufstellung gesehen.
Okay, naja. Und Behrens also mit Länderspieldebüt heißt aber auch, nimm die BVB, nee, die nehmen wir sonst keinen mit, ne? Die fliegen alleine. Nee.
Das wäre ja in irgendeiner Form auch noch nachhaltig oder so.
Die haben so eine Fluggemeinschaft, bilden die. Ja, die einen stellen ihren Flieger, stellen die auf so einem Sammelparkplatz ab und dann fliegen sie gemeinsam mit dem Großen. Vielleicht so. Aber okay. Nee, also bei Behrens, von daher könnte es schon sein, dass Behrens vielleicht mal draußen bleibt in dieser Partie, halte ich zumindest nicht für unmöglich, weil man darf auch nicht vergessen, er hat seine 4 Bundesliga-Tore am ersten beiden Spieltagen gemacht, seitdem hat er nicht mehr getroffen. Ja, also, könnte durchaus sein, dass er mal eine Pause bekommt, wobei er natürlich mit seiner Spielweise, die enorm vielen Zweikämpfe, die er führt und so, ist er unabhängig von seinen Toren wichtig. Ja, aber die große Form, mit der er in die Saison gegangen ist, die hat er jetzt nicht mehr. Ja, hat auch 29 Punkte gemacht an den ersten 2 Spieltagen und seitdem 20. Was immer noch okay ist, muss man ja sagen, dafür, dass er seitdem nicht mehr getroffen hat. Ja, das so viel zu Kevin Behrens und Union Berlin. Ich könnte jetzt ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber ich glaube wirklich in dieser Fünfer, ich glaube Geraldo Becker ist vorne gesetzt und Döki und Diego Leitsch sind in der Dreierkette gesetzt, Renault ist gesetzt und alle anderen Positionen sind relativ offen, aus meiner Sicht.
Ja, würde ich zustimmen.
Ja, selbst Gosens könnte jetzt Roussillon auch mal wieder spielen. Ne? Zuletzt hat Gosens hat eigentlich immer gespielt, aber er hat halt auch gestern gespielt. Und dann ist die Frage, spielt dann nochmal Roussillon. Ja, also es ist nicht so einfach bei Union Berlin. Schauen wir auf die andere Seite, da herrscht nämlich deutlich mehr Klarheit. Nartey, auch da der Langzeitverletzte, fällt länger aus. Dann haben wir Wagnumann, der sein Comeback hätte geben sollen beim Testspiel, konnte er nicht, weil er hat eine Reaktion gezeigt, muskulär. Ein kleines Rückschlägchen, also Hoeneß hat gesagt, Rückschlag wäre zu viel. Trotzdem habe ich ihn hier mal als fraglich drauf, dass er es in Kader schafft. Startelf halte ich im Moment für ausgeschlossen. Ja, warum? Wenn alles andere funktioniert. Letzte Woche haben Nick und ich auch schon drüber gesprochen, über die Luxusprobleme von Sebastian Hoeneß, wenn jetzt eben wieder mehr Personal zur Verfügung steht. Ich glaube, erstmal wird er wenig ändern, heißt Jong und auch Wagnumann, wenn er denn überhaupt fit ist, müssen sich noch gedulden. Wow, der hat jetzt zweimal den Vorzug vor Zagadou erhalten. Ich glaube, das bleibt erstmal so. Und dann haben wir die Frage, wer rechts außen spielt. Das hat Hoeneß immer mal gewechselt zwischen Silas und Leveling zuletzt. Ja, also ich tippe eher auf Silas mal wieder. Leveling konnte mich da jetzt auch nicht so 100% überzeugen, aber das ist
ausgerechnet Faktor, da hätten wir doch auch wieder.
Mit Leveling, ja, der ist ja, stimmt, ist ausgeliehen, ne? Mit Kaufoptionen oder so. Ja, stimmt. Ja, vielleicht spielt dann auch Leveling, aber Hoeneß macht mir nicht den Eindruck, als wäre so einer der alten Schule, ne? Der dann sagt, da müssen wir, die sind dann besonders motiviert.
Ja, auch bei später Einwechslung kann es heißen, ausgerechnet Leveling, das ist auch dann noch möglich.
Ja, und Stuttgart, wenn sie gewinnen bei Union Berlin, halte ich nicht für ausgeschlossen, dass sie dann Tabellenführer sind. Nach dem achten Spieltag, das wäre natürlich sensationell. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei Union, Diego Leitsch. 3,31 Millionen, hat schon 20 Punkte gesammelt. Das ist okay, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist gesetzt in der Dreierkette. Würde ich reingehen. Dann haben wir Laiduni, der kostet 2,5 Millionen. Ist nicht zwingend gesetzt, dass er jedes Spiel macht, aber er spielt schon relativ viel. Und vor allen Dingen, der punktet wie ein Uhrwerk. Ja, er hat immer 3 Punkte gemacht an den ersten 7 Spieltagen, außer an 2 Spieltagen. Also in 5 von 7 Spielen hat er 3 Punkte gemacht. Einmal hat er 4 gemacht, einmal hat er 1 gemacht. Also das finde ich dann für 2,5 Millionen, finde ich das super. Vor allen Dingen auch nach Einwechslung. 2-mal eingewechselt worden, immer noch 3 Punkte gemacht. Jo, finde ich gut. Beim VfB, Rouen in der Innenverteidigung 3,45 Millionen ist sein Marktwert. 2-mal gespielt bislang in dieser Saison. Einmal 6 Punkte, einmal 4 Punkte, 5 Punkte pro Spiel im Schnitt. Wird er vielleicht nicht ganz halten können, aber es gibt uns schon mal Aufschluss darüber, dass er wirklich ein guter Comunio-Spieler ist. Könnt ihr auf jeden Fall reingehen. Noch zu dem Marktwert, wie ich finde, weil Zagadou mich auch noch nie so nachhaltig begeistert hat, dass ich sage, der muss da unbedingt spielen. Ja, war doch, wenn dann einer da hinten nochmal ein Schwachpunkt war, dann war es eher Zagadou. Gut, und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, mit der Tabellenführung wird es nichts werden für den VfB Stuttgart, unabhängig davon, was Leverkusen macht, denn es gibt nur einen Unentschieden bei Union Berlin, es gibt ein 1:1.
Ja, ich habe mich ganz schwer getan mit diesem Tipp, aber mein Gefühl hat mir jetzt gesagt, jetzt ist der Moment, wo man jetzt denkt, ah, die Stuttgarter, bei denen läuft es jetzt und jetzt kommt Union so wieder ganz eklig um die Ecke und gewinnt das Ding einfach 1:0 zu Hause.
Okay.
Und gaunert sich dann da 3 Punkte und die Serie von Guirassy geht dann zu Ende.
Ja, gut. Naja, ich hatte das ja schon gedacht, bevor Stuttgart in Köln war, dass das genau so ein Spiel ist, wo es dann in die Butz geht. Und es war dann aber nicht so. Von daher bin ich da zumindest ein bisschen optimistischer. Aber ich glaube, Union, dass sie auch 2 Wochen Wunden lecken, ihnen vielleicht ganz gut tun und es zumindest nicht so einfach wird, für den VfB da zu gewinnen. Ja, das glaube ich auch. Kommen wir dann vom möglichen Tabellenführer VfB Stuttgart zum aktuellen Tabellenführer Bayern 04 Leverkusen. Wir haben eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust, spielen beim VfL Wolfsburg und da reisen sie mit 19 Punkten im Gepäck an. Nach 7 Bundesliga-Spieltagen gab es das noch nie. Also 6 Siege, 1 Remis, beste Bilanz der Leverkusener Clubhistorie nach 7 Spieltagen, genauso wie die 23 Treffer, die ihnen schon gelungen ist und auch die Tordifferenz von plus 17, denn das muss man ja auch mal dazu sagen, dass sie nicht nur vorne extrem gut knipsen, sondern hinten auch nur 6 Gegentore in 7 Spielen hingenommen haben. Das ist auch richtig, richtig gut. Waren in dieser Saison schon 4-mal Tabellenführer. Das gab es zuletzt 2003, 2004 unter Klaus Augenthaler. 5-mal Tabellenführer an den ersten 8 Spieltagen waren sie noch nie. Also wenn sie da vorne den Platz verteidigen, wäre es auch ein neuer Vereinsrekord, wenn man so will. Kein gutes Pflaster aber gewesen, wenn Leverkusen als Tabellenführer nach Wolfsburg gereist ist. Das ist schon 3-mal der Fall gewesen und dann haben sie jedes Mal verloren. 99, 2001, 2014. Gab es dann immer Niederlagen beim VfL, der in dieser Bundesliga-Saison jedes Heimspiel gewonnen hat bislang und erst 1 Gegentor in 3 Partien hinnehmen musste zu Hause. Also die Bilanz kann sich richtig sehen lassen, könnte jetzt erstmals mit 4 Heimsiegen in eine Bundesliga-Saison starten. Aber okay, die Hürde, die es dazu gibt, ist relativ hoch. Zumal in den letzten 14 Partien zwischen Wolfsburg und Leverkusen nie die Heimmannschaft gewinnen konnte. 9 Auswärtssiege, 5 Remis und es gab nur in der Bundesliga-Historie eine längere derartige Serie Das war zwischen Stuttgart und Köln. Da gab es 19 Mal in Serie keinen Heimsieg. Von 2001 bis 2016 hat nie die Heimmannschaft gewonnen zwischen Stuttgart und Köln. Schauen wir aufs Personal bei den Wolfsburgern, Metscher und Lange. Die werden noch ausfallen. Außerdem ist Castells mit einer Entzündung im Bauchbereich, das hört sich irgendwie nicht so schön an, ist er fraglich, musste auch die Länderspiele absagen für Belgien. Und ja, also er... Könnte gut sein, dass Castells ausfällt und dann sehen wir Perwan in der Kiste beim VfL Wolfsburg. Halte ich im Moment fast für die wahrscheinlichere Variante. Außerdem Fischer nach Trainingsrückstand, wissen wir noch nicht genau, ob er schon wieder im Kader steht. Dasselbe gilt für Moritz Jens nach seiner Kapselverletzung. Ja, Jens war nicht so lange raus. Der wäre sicherlich, wenn er fit ist, sogar auch ein Startelf-Kandidat für Cesinger, obwohl ich erstmal damit rechne, dass Lacroix und Cesinger die Innenverteidigung wie zuletzt eben auch dann bilden werden. Offene Frage vor allen Dingen, wer spielt Außenverteidiger außer Mähle? Also der ist links oder rechts gesetzt. Dann haben wir Baku und Rogerio. Beide konnten nicht überzeugen, beziehungsweise Baku hat im letzten Heimspiel eigentlich das ganz gut gemacht, dann in Stuttgart aber schlecht ausgesehen. Rogerio hat insgesamt noch nicht so 100% überzeugt, war auch angeschlagen zuletzt. Also ja, vermutlich eher bekommt Baku nochmal eine Chance, könnte ich mir gut vorstellen, gerade auch wegen des Tempos, ja, das doch gegen Leverkusen wichtig sein kann, dass man schnelle Spieler auf dem Platz hat. Das wäre so das Ding. Ja, so, ansonsten glaube ich, die Elf, die in Stuttgart begonnen hat, wird auch gegen Leverkusen beginnen. Wimmer ist zuletzt auch so ein bisschen angezählt worden, dass ihm die Leichtigkeit fehlt. Czerny hat auch noch nicht so nachhaltig überzeugen können. Also Tomasz auf links, Maier auf rechts, Wind vorne drin und Swanberg, Arnold, Gerhard als Dreier-Mittelfeld. Das wäre so meine Prognose. Bei den Leverkusenern, da fehlt Arthur verletzt. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord, heißt auch, Patrick Schick ist wieder da. Er hat selbst gesagt, ich habe keine Schmerzen mehr und was er in den letzten Monaten und im letzten Jahr immer hatte. Und darüber ist er sehr glücklich. Also Kaderplatz in Wolfsburg, möglich. Einzige Änderung am Erfolgsteam von Alonso wäre, die ich für möglich halte, dass Palacios, der nicht nur eine lange Reise hinter sich hat, sondern auch noch Fieber hatte und gegen Paraguay deshalb passen musste für Argentinien, dass er nicht in der Startelf steht, dann würde Andrich dann eben von Beginn an spielen. Und Patrick Schick, ich habe es eben schon gesagt, 8,21 Millionen ist sein Marktwert. Da würde ich jetzt den Gewinn einstreichen, den ihr eventuell mit ihm gemacht habt. In der Länderspielpause ist er über 2 Millionen im Marktwert gestiegen. Aber der wird ja jetzt keine Rolle spielen im Moment. Ja, also der wird international vielleicht spielen, weil da haben sie hier die Insel mit zwei Bergen in der Gruppe. Ne? Also es sind nicht die ganz klangvollen Namen. Ja, da wird sicherlich Alonso, und das hat er ja auch gemacht bislang, wird er da rotieren. Das heißt also, wenn Boniface mal eine Pause bekommt, dann eher international. Also 8,21 Millionen für Patrick Schick. Nee, Leute, abstoßen, sage ich. Also es sei denn, Boniface verletzt sich. Ne? Sowas kann natürlich immer mal passieren. Aber selbst dann hat man noch Adli und Loschek. Und wer weiß, in welcher Verfassung. Patrick Schick war das letzte Mal gesund im Sommer 2022. Ja, das ist über ein Jahr her. Seitdem nur Probleme gehabt. Finde ich schwierig. Also es ist ja Wahnsinn, was er für einen Marktwert hat. Wir kommen später zu unserer Top 3. Da gibt es Spieler, die da drin sind, die sind unwesentlich höher, beziehungsweise günstiger als Schick. Nach der Winterpause kann er sich lohnen, wenn Boniface beim Afrika Cup ist. Aber wollt ihr da jetzt so lange einen Spieler halten mit so einem Marktwert, der jetzt dann auch vermutlich, wenn er nicht spielt, ja wieder runtergeht? Ich würde es nicht tun. Gut, so viel die Nicht-Empfehlungen. Wen ich holen würde, das ist Kilian Fischer beim VfL Wolfsburg, 570.000. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Es gibt keinen guten zweiten Außenverteidiger im Moment neben Mähle. Fischer einfach mal holen. Jetzt noch nicht jetzt fürs Wochenende. Da wird er noch nicht spielen und noch nicht fit sein. Aber wenn er wirklich fit ist, ist er eine Alternative. Hat er letzte Saison schon gezeigt. Dann haben wir Joachim Mähle, 4,29 Millionen ist sein Marktwert. Minus gemacht in Stuttgart. Sonst hat er eigentlich sehr gut gepunktet. 28 Punkte an den ersten 6 Spieltagen. Das kann sich sehr sehen lassen. ihn würde ich ins Boot holen. Bei Leverkusen haben wir die üblichen Verdächtigen, die sind gut. Wir haben auch über Palacios beispielsweise schon gesprochen, aber die haben natürlich alle ihren Preis. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, dass Leverkusen die Serie brechen kann, dass sie immer, wenn sie als Erster nach Wolfsburg reisen, verlieren. Sie gewinnen in Wolfsburg und zwar mit 2:1 und bleiben Tabellenführer.
Ja, ich stimme zu. Ich glaube auch, Leverkusen gewinnt erneut. Ich glaube, es wird ein bisschen torreicher. Ein 3:2.
Okay, nächstes Spiel. Darmstadt empfängt RB Leipzig. Darmstadt hat die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen mit einem dritten Sieg. In Serie wäre der Vereinsrekord bereits eingestellt in der Bundesliga. Den Grundstein für die Erfolge legen die Lilien oft sehr früh im Spiel. Sie haben in der ersten halben Stunde schon 7-mal getroffen. Das ist der Topwert der Bundesliga. Ja, kein Team hat häufiger in der ersten halben Stunde getroffen als Darmstadt. Hilft natürlich, wenn man da so eine aufgescheuchte Werder-Defensive durch die Gegend treiben kann. Aber ja, the point stands. Das ist auf jeden Fall gut. In den letzten beiden Heimspielen innerhalb der ersten 8 Minuten immer das 1-0 gemacht. Und jetzt kommt RB Leipzig. Die haben keines der letzten 3 Pflichtspiele gewonnen. 4 Partien in Folge ohne Sieg gab es unter Trainer Marco Rose noch nie. Also da gilt es, eine Negativserie abzuwenden aus Leipziger Sicht. Darmstadt und Leipzig, die haben übrigens in 3 verschiedenen Spielklassen gegeneinander gespielt. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Insgesamt 6-mal, 5-mal hat Leipzig gewonnen. Ein Heimsieg gab es für Darmstadt in der zweiten Bundesliga, Saison 2014-2015. Und jetzt ist die Frage, wenn Darmstadt was holen würde gegen Leipzig, beziehungsweise gewinnen würde, hätte das schon historische Dimension, denn Leipzig hat in der Bundesliga wirklich noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. Das ist eine interessante und eine beeindruckende Bilanz. 28 Partien bislang seit dem Aufstieg gegen Aufsteiger und da gab es 25 Siege und 3 Remis. Natürlich eine Wahnsinnsbilanz. Ja, kannst du uns Mut machen aus Darmstädter Sicht? Wie sieht es aus insgesamt?
Ich wollte noch so ergänzen, ich hatte auch gelesen, fand ich auch interessant, das letzte Mal, als die beiden sich getroffen haben, da war Leipzig noch der Aufsteiger gegen Darmstadt. Hat dann damals aber auch schon beide Partien gewonnen, weil man könnte meinen, da wäre irgendwie so ein klein bisschen mehr Geld vorhanden gewesen.
Nein, bist du verrückt? Wenn ein Aufsteiger wie jeder andere, ist schon beeindruckend, was da geleistet wird.
Ja, einfach eine Märchengeschichte, das stimmt. Ja,
absolut.
Ja, reden wir erstmal über Darmstadt. Da fehlt wohl noch Karic. Jasula ist nach Mandelentzündung wieder fit. War gar nicht so einfach, Infos zu finden, weil wenn man im Moment nach Jasula googelt, dann kommen auch andere Themen, wie bei auch anderen Spielern, zu denen wir noch kommen. Ja, Darmstadt, wie du sagtest, hat schon 2-mal in Serie gewonnen, deswegen sollte sich jetzt nicht allzu viel an der Aufstellung verändern. Die Position Jasula war jetzt auch die einzige. Gegen Bremen hat er noch in der Dreierkette zentral verteidigt, dann fiel er aus, wurde durch Yannick Müller ersetzt, der hat seine Sache auch gut gemacht. Daher ist das jetzt vielleicht die einzige Position, wo so ein bisschen fraglich ist, wer spielt. Auch der eigentlich ja von Anfang an gesetzte Christoph Zimmermann ist wieder fit. Jetzt ist also ein regelrechtes Gedränge da in der Dreierkette in Darmstadt, wer jetzt da die Position bekleidet. Ja, mein Gefühl würde jetzt am ehesten eigentlich schon Jasula sagen, wenn man nicht, wenn da nicht noch irgendwelche anderen Themen mit reinspielen. Ansonsten Klara und Maglica sollten weiter gesetzt sein. Der Rest, den erwarte ich auch ganz genau so wie zuletzt. Auf Leipziger Seite fehlen weiter Orban, Biciabu, Schlieg. Olmo und Henrich sind jetzt wieder im Training. Da muss man aber noch abwarten, reicht es für den Kader oder reicht es sogar für die Startelf? Das wird jetzt die Trainingswoche zeigen. Da solltet ihr auch noch mal ein bisschen im Auge behalten, wie sich das bei den beiden entwickelt. Ich denke, dass Rose eher kein Risiko eingehen wird gegen Darmstadt und dann eher sagt, ja, das Champions-League-Duell nächste Woche ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger gegen Belgrad, dass man da die Punkte einfährt, um auf jeden Fall Kurs auf Platz 2 in der Gruppe zu nehmen. Deswegen könnte ich mir eher denken, dass Olmo und Henrichs, wenn sie noch nicht hundertprozentig fit sind, noch einmal eher auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sind. Es gibt schon ein paar Positionen bei Leipzig, die im Moment umkämpft sind. Solange noch Orban und Henrichs nicht ganz fit sind, ist die Viererkette wahrscheinlich noch so wie zuletzt. Also mit Zimmercourt auf rechts, Klostermann, Lokeba und Raum. Wenn Henrichs dann fit ist, verdrängt er wahrscheinlich am ehesten Klostermann. Auch bei ihm so ein Thema, ich habe auch gelesen, diese Woche hat er ein Interview gegeben, ist nicht ganz klar, ob es jetzt vielleicht mal das letzte Jahr ist, er spielt jetzt dann im nächsten Sommer 10 Jahre in Leipzig, Vertrag läuft aus und jetzt, so, Gefühl ist schon jetzt zuletzt gewesen, der spielt dann auch eher nur dann, wenn mehrere verletzt sind und sonst kommt er mal rein oder in der Rotation dann mal im Pokal, aber ansonsten.
Ja, sein Zwillingsbruder ist ja auch weg.
Ja, das stimmt, ja. Auch nicht mehr da. Ja. Also mal schauen, wie es da weitergeht mit Klostermann. Ja, Mittelfeld haben wir vorhin schon drüber geredet. Haidara könnte vielleicht für Kampl übernehmen, wie es mal vor der Saison geplant war. Oder Kampl, weil er eben zuletzt stärker war, bleibt erstmal noch drin. Für mich so ein 50-50-Ding. Forsberg sehe ich auch eher wieder in der Startelf anstelle von Baumgartner in diesem Spiel. Und dann ist bald ja Olmo wieder da. Dann ist klar, dass das Duo Olmo und Xavi Simmons da die beiden offensiveren Positionen im Mittelfeld bekleiden wird. Im Angriff könnte ich mir sogar vorstellen, dass jetzt Timo Werner mal wieder eine Chance von Beginn an neben Openda bekommt. Šeško hat bisher als Joker mehr überzeugt. Zuletzt gegen Bochum war es eher keine gute Leistung, als er von Beginn an spielen durfte. Paulsen natürlich auch eine Möglichkeit, der hatte zuletzt auch viel Spielzeit, aber ja, eigentlich zu Saisonbeginn war es Werner und ich denke, das ist jetzt vielleicht eine Gelegenheit, Werner mal wieder die Möglichkeit zu geben, gegen Darmstadt vielleicht wieder zu seiner Form zu finden. Zu meinen Spielerempfehlungen. Zimmermann bei Darmstadt für 700.000 sollte eigentlich irgendwann wieder ins Team kommen, könnte man für den Preis durchaus mit spekulieren. Wer eher gesetzt ist, ist Bader, 2,9. Er weist sich durchaus als sehr solider Rechtsverteidiger, kommt auf 4,67 Punkte pro Spiel. Natürlich vor allen Dingen dank Tor und Vorlage gegen Bremen im vorletzten Spiel. Flo erinnert sich vielleicht noch.
Nee.
Aber ansonsten, ich ja, macht
Spiel
aber.
Nicht gesehen.
Ja, stimmt. Ja. Ja, sonst aber recht solide, könnte man überlegen. Bei Leipzig würde ich sagen, Olmo, wenn er jetzt wieder da ist, würde ich auch mit fast 13 Millionen, die er kostet, reingehen, wenn ich sie übrig hätte. Henrichs finde ich auch weiter eine gute Option, kostet knapp über 6 Millionen, spielt eine gute Saison und wird auch wieder gesetzt sein, wenn er da ist, auch jemand mit Offensivdrang. Klostermann hingegen kostet noch knapp 3 Millionen, den würde ich eher jetzt wieder verkaufen, wenn ich noch ein bisschen, also ich glaube, der geht im Wert runter jetzt auch weiterhin, deswegen würde ich den jetzt eher abgeben. Konkurrenz ja,
wobei
ist groß.
Natürlich für diesen Spieltag noch durchaus interessant ist, ne?
Ja, also ich würde mir dafür jetzt nicht mehr kaufen irgendwie, ja. Sondern eher, wenn ich ihn hätte, dann würde ich vielleicht noch bis nach dem Spieltag warten, aber dann ist auch bald, schlecht mit Klostermann.
Ja
ich glaube, es wird klare Angelegenheit für Leipzig, auch wenn die Darmstädter zuletzt zweimal gewonnen haben, sage ich 3-0 gewinnt diesmal der Gast.
Ja, ich mache es ein bisschen gnädiger, aber ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt. Das ist ein 2-0. Und die Serie gegen die Aufsteiger geht weiter. Nächste Partie, die wir für euch haben, das ist die TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Hoffenheim erstmals in der Bundesliga nach 7 Spieltagen schon 15 Punkte auf dem Konto, ist also der beste Start der Club-Historie. 12 dieser 15 Punkte hat die TSG allerdings auswärts geholt. Da haben sie jede Partie gewonnen. Zu Hause haben sie 2 von 3 spielen, aber verloren. Also das ist, macht vielleicht der Eintracht Hoffnung, die aber keines der letzten 14 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen konnten. Also das für einen ambitionierten Club ist das eine Serie, die zu lang ist. Ja? Das ist die übrigens auch die längste derartige Negativserie seit 25 Jahren. Ja? Also Frankfurt auswärts, das funktioniert im Moment einfach gar nicht. Und ein Bundesliga-Rekord, über den wir viel zu wenig gelesen haben, wie ich finde, Tim. Ja.
Ja.
Der TSG Hoffenheim ist der beste Tabellenfünfte aller Zeiten nach 7 Spieltagen.
Unglaublich.
Das ist ja, also 15 ja. Punkte und nur 5. hat es zuvor auf jeden Fall nicht gegeben. Das will ich damit sagen. Ja, ist ja. Natürlich.
Also, weiß ich nicht. Wundert mich jetzt, warum die Sportbild nicht damit aufgemacht hat diese Woche.
Ja. Das ist eigentlich, ist das doch die Storyline der Bundesliga, aber ja, bei uns hört er das natürlich. Ja, wir verschweigen sowas nicht. Jetzt wird es aber nicht einfach, zumindest das Tore schießen gegen Eintracht Frankfurt. Die stellen nämlich die beste Abwehr der Liga, erst 5 Gegentreffer, was auch daran liegt, dass Kevin Trapp 85% der Bälle auf sein Tor abgewehrt hat. Das ist also Bundesliga-Bestwert. Bei diesen Statistiken, bei Torhütern finde ich es sehr schwierig, die Leistung Statistik basiert zu machen, aber besser so, als wenn die Hälfte drin ist, die aufs Tor kommt, sage ich jetzt mal. Ne? Gut, schauen wir aufs Personal. Kramaric, Oberschenkel, längerer Ausfall droht. Wir wissen da noch nichts Genaues, aber er wird raus sein für diese Partie und es kann wirklich sein, dass er jetzt 2, 3, je nachdem, sowas kann sich ziehen. Er ist auch ein älterer Spieler, dass er länger ausfällt bei der TSG. Ja, also das im Auge behalten. Der Marktwert ist noch relativ hoch von Kramaric. Letzte Woche, ich habe ja glücklicherweise zum Kramaric verkauft, wir hatten ja diese auch eine schwierige Verkaufsfrage, aber er ist seitdem kaum gesunken. 11,74 Millionen.
Die Leute hören einfach nicht auf dich, Flo. Das naja, kann nicht wahr sein.
Weißt du, nein, das Ding ist halt, wir wissen einfach nicht, wie lange er jetzt ausfällt.
Ja, nee,
ja, klar. Das ist so ein bisschen, es ist, ich bin überrascht, dass er erst, also seit es die Meldung gibt, hat er knappe, eine Million im Marktwert verloren. Ich würde da trotzdem jetzt rausgehen. Also wer weiß, wie lang, und das wird dann schleichend, wird der Marktwert immer weiter nach unten gehen bei Kramaric. Also da würde ich jetzt eher abstoßen. Geiger und Nzoki werden ebenfalls noch ausfallen. Dann haben wir Kabak mit seiner Schulterverletzung, wo wir davon ausgehen können, dass er vermutlich nicht mitmachen kann, aber wir wissen es noch nicht zu 100%. Also das noch vielleicht ein bisschen im Auge behalten. Ja, ich habe es bei den Statistiken angesprochen, dass man tabellarisch und punktemäßig sehr gut dasteht und zumindest Materazzo jetzt durch den Kramaric-Ausfall ein Problem weniger zu moderieren hat, nämlich wen er jetzt aufstellt, weil ja Stach auch zuletzt stark gespielt hat als Vertreter von erst Weghorst und dann Kramaric in der Startelf gewesen, würde jetzt drin bleiben, das ist klar. Akpoguma, der kam in Bremen rein, als sich Kabak verletzt hat, auch der sollte dann reinkommen, wenn Kabak ausfällt, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dass er diese Partie verpasst. Aber sicher wissen wir es noch nicht. Generell glaube ich, dass ansonsten bis auf eben Akpoguma die Elf beginnen wird, die in Bremen auch gespielt hat. Heißt auch Berisha, den ich schon eine spannende Investition finde, um die 3 Millionen derzeit sein Marktwert, aber muss sich einfach gedulden, solange Materazzo vorne auf Weghorst setzt. Ich würde es ja nicht machen, aber ich mache ja da nicht die Entscheidung. Bei Frankfurt, Rode wird fehlen, außerdem noch Luhn und Simoni, die sowieso jetzt keine Rolle spielen. Dann hat Larsson Sonderurlaub bekommen, auch er war mit der schwedischen Nationalmannschaft in Belgien, das Spiel, das abgebrochen wurde wegen den erschossenen schwedischen Fans. Er hat Sonderurlaub bekommen, ist in Schweden bei seiner Familie. Und Frankfurt sagt, bekommt die alle Zeit, die er braucht. Finde ich eine gute Sache vom Verein. Communio-mäßig wissen wir jetzt nicht, ob er dann am Wochenende wieder da ist, ob er dann sagt, reicht jetzt, ich bin wieder zurück. Wir wissen es nicht. Ja. Generell, den Sieg gegen Heidenheim hat die Eintracht schon auch sehr gefeiert. Man hatte das Gefühl, dass so eine kleine Aufbruchsstimmung zumindest da entstanden ist. Und da könnte man jetzt natürlich dran anknüpfen, wenn man jetzt in Hoffenheim gewinnt, da wäre man mit einem Mal direkt wieder im Kampf um die oberen Plätze mit dabei. Also die internationalen Plätze. Wer dann auch wieder im Kader sein sollte, das ist Gina Ebimbe, der hat sich mit Topmüller ausgesprochen. Ich glaube aber jetzt nicht zwingend, dass er direkt in die Startelf dann wieder rücken wird. Ja. Vielleicht wird ein Platz frei, weil Mario Götze das letzte Spiel verpasst wegen Baby im Anflug. Aber es gibt immer noch keinen Vollzug. Also 10 Tage später ist es immer noch offensichtlich im Anflug. Also ich habe zumindest noch keine Nachricht dazu gehört. Kann auch sein, dass mittlerweile passiert ist. Aber das im Auge behalten, weil auch das Testspiel der Eintracht in der Länderspielpause hat er aus dem Grund verpasst. Mario Götze. Ja, also auch da die Nachrichten im Auge behalten. Auf jeden Fall glaube ich, dass
Social Media im Auge behalten.
Ja, Social dann, Media, genau.
Wird das dann ja gepostet.
Ja, ich kann es eigentlich mal gucken, ne? Mario Götze, Instagram. So, dann schauen wir mal, ob da schon was zu sehen ist. Ne. Vor 2 Tagen hat er noch, aber mit seinem sehr nachdenklichen Post auf jeden Fall, auch von Mario Götze. Nee, also scheint noch nicht passiert zu sein. Also da bei Götze aufpassen. Ich glaube, er würde in die erste Elf kommen. Ein Gangkamm müsste dann runter aus der Heidenheim-Elf. Wenn Götze ausfällt, ist die Frage, ob dann Gina Ebimbe direkt doch starten darf für ein Gangkamm oder ob dann Gangkamm und Mamouche wie in Heidenheim auch beide von Beginn an spielen. Andere offene Frage ist Linksverteidigerposten. Da hat Max gespielt vor Nkunku. Und ich glaube jetzt, dass das auch wieder der Fall sein wird, weil Max ja international nicht spielberechtigt ist und dann kann in der Conference League Nkunku spielen auf links und in der Bundesliga Max. Ja, das wäre das Ding. Und auch ansonsten rechne ich mit der Elf aus dem Heidenheim-Spiel. Fragezeichen sind halt bei Larsson und bei Götze, der in Heidenheim nicht dabei war. Ja, also das wäre dann ein Fragezeichen, das wieder reinkommt sozusagen bei Götze. Das müssen wir im Auge behalten. Spielerempfehlung, Anton Stach. Ich habe letztes Mal gesagt, wenn ich wüsste, dass er spielt, würde ich ihn sofort holen. Jetzt wissen wir im Prinzip, dass er spielt, weil Kramaric verletzt ist, 6,06 Millionen. Dreimal stand er in der Startelf, seit er bei der TSG ist, 13 Punkte gemacht in diesen drei Partien ohne Tor. Super Preis, also super Comunio-Spieler, würde ich sofort ins Team holen für 6,06. Kevin Akpoguma, kurzfristige Hilfe in der Abwehr, wenn ihr die benötigt, 2,2 Millionen, ist ordentlich. Interessant ist, wenn ihr ein bisschen was zu spekulieren habt, Ozan Kabak, Marktwert ist fast um 2,5 Millionen gesunken auf 2,9 Millionen, punktet gut und gut möglich, dass er nur ein Spiel verpasst, nämlich das nächste. Ja, wenn ihr da also ein bisschen gut 3 Millionen rumliegen habt, Marktwertgewinn mitnehmen oder auch Kabak dann einsetzen, beides sehr gute Optionen. Also das nur mal für den Hinterkopf, Kabak finde ich jetzt durchaus interessant, er hilft euch halt an diesem Wochenende vermutlich nicht weiter. Ja, das muss euch klar sein. Bei der Eintracht Shaibi habe ich schon angesprochen, noch unbeschriebenes Blatt. Bis jetzt sieht es so ganz okay aus. 5,53 Millionen würde ich noch spekulieren drauf, weil es auch jemand ist, der natürlich aufgrund seiner Rolle Offensivoption durchaus explodieren kann. Und Philipp Max für 2,31 Millionen. Ich würde das Risiko eingehen für diese Partie zumindest, dass er wieder spielt. Und dann punktet er auch ordentlich im Normalfall. Für 2,31 Millionen finde ich es eine gute Sache, weil ich auch glaube, ja, die Eintracht, Bann ist wirklich gebrochen. Gewinnen auswärts in Hoffenheim mit 2:1.
Sehe ich anders.
Ja.
Ich sage, die Hoffenheimer
Unsinn,
gewinnen 2:1.
Unsinn.
Da ist kein Bann gebrochen, ja. Überhaupt kein Bann gebrochen.
Okay, gut. Kommen wir zum Topspiel. Mainz 05 empfängt den FC Bayern München. Und man kann nur hoffen, dass das nicht so eine Mike Tyson verprügelten Oma im Rollstuhl-Geschichte wird. Aber die Bayern waren ja zuletzt recht stabil.
Das ist so, ja. Dem ist so. Ja. Achso, ich dachte, du wolltest nochmal.
Nee, ich wollte den Tusch machen. Ich habe noch einen falschen. Ja. Ich habe den Kamin wieder angemacht. Hast du gehört?
Ja. Ja. Auch schön.
Ich wollte eigentlich den Tusch machen. Ja. Ja, dann habe ich mir ja vorgelegt mit den Bayern. Naja. Gut, aber man muss ja wirklich sagen, die Mainzer sind zwar noch sieglos nach 7 Spieltagen, aber letzter Sieg, den es gab, das war ein 3-1-Heimsieg gegen den FC Bayern, seitdem 12 Bundesligaspiele in Serie sieglos. Also die Bayern kommen zum rechten Zeitpunkt, so kann man es auf jeden Fall sagen. Es gab nur einmal eine längere Sieglosserie für die Mainzer in der Bundesliga, das war 2006, 2007 unter Jürgen Klopp, 16 Bundesligaspiele verloren. Nicht gewonnen.
Schwacher Trainer auf jeden Fall, ja, dann offensichtlich.
Scheißtrainer. Also. Ja. Ja, ja. Kann ja nichts. So. Naja. Und jetzt kommt der FC Bayern München. Der hat seit über 15 Jahren sogar, kein Bundesligaspiel mehr gegen eine Mannschaft auf einem Abstiegsplatz verloren. Ja. 42 Siege, 8 Unentschieden. Das lange ist her. Die Mainzer könnten es mal wieder machen. Finde ich. Warum denn auch nicht? Und das Unglaubliche ist, sie haben wirklich die letzten 3 Bundesliga-Heimspiele gegen die Bayern gewonnen. 2-1, 3-1, 3-1. Zuletzt gelang das Schalke. Zwischen 2000 und 2005 haben die Schalker 5 Heimsiege in Serie gegen die Bayern gewonnen. Ja, und da müssen wir unseren jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, Schalke war früher mal gut. Ja? Wie auch bei anderen Clubs. Ich glaube, Werder war auch mal irgendwie 7 Spiele ungeschlagen gegen die Bayern und so. Ja, andere Zeit.
Werder nicht sogar mal Meister geworden?
Ja, ja. Soll es gegeben haben. Das haben wir natürlich bei Schalke in der Bundesliga nicht erlebt. Nee. So weit ist es dann nicht gekommen. Gut, Personal, Tim, wie sieht es da aus bei den Mainzern?
Bei den Mainzern, da haben wir erstmal weiterhin Hansch Olsen, Weiper und Burkhardt, die verletzt sind. Und recht frisch wurde El Ghazi freigestellt nach seinem Social-Media-Post zum Nahostkonflikt. Da hatten wir jetzt 3, glaube ich, also Jasula, Masraoui und El Ghazi, glaube ich, waren die 3, die was gepostet haben.
El Ghazi, ja, aber
El Ghazi, ja, der, wie gesagt, freigestellt, wahrscheinlich, wie es im Fußball auch oft so ist, auch deswegen, weil er am einfachsten freizustellen ist von den von den 3 Spielern. Die anderen sind einfach zu wichtig, da reicht dann auch mal eine strenge Ermahnung.
Genau, nein, ist ein junger Mensch, in Social Media, kann man sich schon mal irrtümlich und so weiter. Wir kennen die ganzen Argumentationsketten von Felix Metscher, das sogenannte Metscher-Playbook.
Ja, ja, das hat, das, ja, genau. Interessanterweise zu dem Thema hat Jasula ja auch schon mal so einen Post abgesetzt wie eine Matcher, aber ach, ja, lassen wir diesen, lassen wir das. Jedenfalls, die Nachverpflichtung hat sich ja offensichtlich sehr gelohnt von El Ghazi, hat richtig viel gebracht. Jetzt ist er vielleicht auch deswegen nicht mehr so gefragt, nur weil Onisivo wieder da ist, auch Kapitän Widmer ist jetzt wieder da, also ein bisschen entspannt sich die Personallage in Mainz. Die Leistung gegen Gladbach war schon verbessert, ich denke mal, die Dreierkette könnte in der Konstellation weiterspielen. Im Mittelfeld muss man jetzt mal abwarten, ob dann auf der rechten Seite Widmer schon direkt startet. Er hat jetzt im Testspiel auf jeden Fall Spielpraxis gesammelt, könnte also Da Costa wieder verdrängen. Chor muss wahrscheinlich erneut zusehen, weil Kraus seine Sache ordentlich gemacht hat. Oder man versucht eine noch defensivere Variante gegen die Bayern zu finden und bringt den irgendwie wieder rein. Das kann natürlich auch immer sein. Wenn Onisivo jetzt wieder reinkommt, müssen am ehesten Lee und Ajorg zittern. Einer von den beiden müsste raus, denn Gruda, der eine richtig gute Leistung und ein Traumtor jetzt vorzuweisen hat, ist erstmal gesetzt vorne.
Absolut.
Deswegen, ja, spannend, wer jetzt dann auf die Bank rückt, ob Lee vielleicht eher mal raus muss. Ajorg war ja jetzt auch schon des Öfteren draußen. Mal schauen, wie da die Konstellation sind.
Zumal man würde jetzt denken, ah, du brauchst gegen die Bayern, willst du kontern, dann brauchst du schnelle Spieler, das würde jetzt nicht so für den Torstorch sprechen. Also du brauchst halt auch einen Spieler, den du mal mit dem Rücken zum Tor anspielen kannst und der vielleicht auch mal einen Ball hält, bis die Spieler vom eigenen 16er mal bis höher Mittellinie zumindest nachgerückt sind.
Ich würde auch im ersten Mal dann Lee einmal draußen lassen.
Ja, zumal der auch mit Südkorea, ich weiß jetzt nicht, wo Südkorea gespielt hat. Ne? Zuletzt hatten wir auch oft, er ist mit Japan unterwegs und so, dann hat aber Japan in Düsseldorf gespielt. Dann ist natürlich die Reise überschaubar.
Das habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert. Nee, mal schauen. Aber das könnte dann für eine Pause für Lee sprechen in diesem Spiel.
Ja.
Bei den Bayern, da fehlt Upamecano mit einem Muskelfaserriss. Guerrero hat auch wieder einen Muskelfaserriss. Buchmann ist auch nicht mit dabei. Ist ja eh nur ein Ersatzspieler, ein junger Spieler. Fraglich ist noch Kimmich, der jetzt nach Krankheit abgereist ist von der Nationalmannschaft und auch noch nicht wieder im Training war bis jetzt, glaube ich. Deswegen könnte sein, dass es nicht reicht, zumindest nicht für die Startelf reicht. De Ligt ist wieder fit. Gnabry war auch nach Unterarmbruch im Training und die große Frage lautet natürlich auch, was ist mit Neuer? Sicherlich die spannendste Frage derzeit. Startet er direkt wieder? Er darf das ja nach dem, was man lesen konnte, selbst entscheiden, wann er sich wieder bereit fühlt. Vielleicht ist es jetzt soweit angepeilt. Hatte er das ja, glaube ich, mal wieder gegen Darmstadt, jetzt nach der Länderspielpause wieder da zu sein. Oder ist Darmstadt danach? Ich glaube irgendwie. Aber ich glaube, es kann sein, dass er dabei ist. Mal schauen. Viererkette stellt sich fast von allein auf. Also der Licht ist wieder da. Dafür ist jetzt Upamecano verletzt. Deswegen ist da eigentlich alles klar. Die Frage auf rechts wäre Leimer oder Masraoui. Der Masraoui ist ja auch noch zu einem Gespräch geladen jetzt nach seiner Länderspielreise für seinen Social Media Post. Mal schauen, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Sportlich würde ich schon annehmen, normalerweise, dass Leimer jetzt vor ihm steht. Vielleicht wird er aber auch im Zentrum benötigt, wenn Kimmich nach Erkrankung noch nicht wieder so weit ist.
Ja,
Goretzka war natürlich auch.
Ich gerade relativ frisch sehe, dass Masraoui passen musste im Länderspiel wegen Wadenproblem.
Da könnte es dann ein bisschen eng werden, wenn jetzt Leimer hinten rechts gebraucht wird, aber auch Kimmich im Zentrum nicht fit werden würde. Dazu ist Goretzka ja auch eben auf USA-Reise gewesen. Wäre jetzt auch ein bisschen nicht ganz so optimal. Der hat jetzt, glaube ich, keinen Privatjet bekommen, um noch schneller da zu sein. Aber warten wir es mal ab, wie das sich dann aufstellt. Ein bisschen Engpass könnte da auf jeden Fall sein auf diesen Positionen bei den Bayern.
Es ist ein Sokratis spielt dann, ne?
Sokratis?
Ja, hast du nicht mitbekommen. Sokratis ist im Gespräch beim FC Bayern.
Nee, habe ich noch nicht mitbekommen.
35 Jahre, vereinslos, hält sich aber fit. Er ist bereit.
Sokratis ist mir gerade erst wieder ins Gedächtnis gekommen, weil ich auf Bundesliga.de ein Video gesehen hatte, wo Junuzovic Sokratis innerhalb von 5 Sekunden dreimal getunnelt hat.
Wir erinnern uns. Ne? Und dann hat Sokratis gefoult. Also es ist eigentlich alles so ein Signature. Jeder hat seinen Signature-Move da mal einbringen können.
Also mal schauen, wäre vielleicht eine tolle Verstärkung, also mit 35.
Sollte man
ich mochte
machen.
Ihn, war ein super Typ auf
Spricht
jeden Fall.
Spricht auch für die langfristige Kaderplanung beim FC Bayern, wenn man das machen sollte.
Ja.
Ja.
Mal schauen, was da noch passiert. Ansonsten habe ich ja auch gelesen, wenn wir schon beim Bayern sind, dass ja auch wieder erste Sachen aufkamen, mit, dass einige Spieler unzufrieden sind mit Thomas Tuchel. Also es scheint Unruhe jetzt schon aufzukommen. Ja. Früher als erwartet, aber ja, dann doch sicher. Irgendwann ist die Unruhe da mit Thomas Tuchel. Irgendwie, es scheint irgendwie, irgendwas muss da hinter den Kulissen problematisch sein.
Oder halt diese Mannschaft, ne?
Oder auch die Mannschaft, ja. Ja, aber
unter Nagelsmann waren sie ja auch nicht zufrieden und alles ja irgendwie brodelt so ein bisschen. Und man kann sich halt ja schon mal fragen, wenn Bayern in der Innenverteidigung nicht mehr tief im Kader hat als der SV Werder Bremen, dann läuft irgendwas falsch.
Ja, ja? Wenn auch Darmstadt jetzt schon Luxusprobleme hat.
Genau, ja. verstehe ich nicht, wie das passieren kann.
Ja, ist merkwürdig. Aber es ist ja nicht nur die Spieler, sondern man hört ja auch immer diese Konflikte raus, jetzt wieder so aus Hoeneß, wenn Hoeneß jetzt auch klare Aussagen trifft, die auch eher das dem widersprechen, was dann der Tuchel erzählt in Interviews öffentlich, wo er sich dann ja beschwert über das, was nicht funktioniert hat auf dem Transfermarkt. Also dafür, dass der Verein sportlich erfolgreich ist, ist doch einiges im Argen.
Das ist sowieso das Überraschende. Man hat das Gefühl, es ist wirklich eine absolute Krise und dabei haben die noch kein Spiel verloren, ne? Ja. Also, ja.
Ja, vielleicht jetzt mal. Schauen
wir vielleicht
mal.
Jetzt mal, warum auch nicht.
Ja, Offensive, da können wir noch drüber reden. Da ist es schon ein bisschen mehr Gedränge. Musiala könnte Müller auf die Bank verdrängen oder auch da, Musiala hat ja auch schon mal etwas weiter tiefer im Mittelfeld gespielt, meine ich. Ne? Das wäre dann sonst eine Notlösung, wenn es wieder etwas enger werden sollte. Nach der USA-Reise könnte vielleicht auch Sané mal eine Pause bekommen. Der hat beide Spiele gemacht, ich glaube gestern sogar 90 Minuten. Das wäre jetzt vielleicht endlich mal eine Gelegenheit, Tell endlich mal einen Startelf-Einsatz zu geben. Der hat auch wieder in der U21 getroffen, also der ist so gut drauf. Vielleicht wäre es jetzt mal der Moment. Gnabry könnte aber auch schon fit genug sein nach Unterarmbruch. Mal sehen, wer da dann das Startelf-Mandat bekommt. Aber dass Sané mal draußen sitzt, halte ich für durchaus wahrscheinlich. Dann bringt man den in der Champions League wieder. Was die Spielerempfehlungen angeht. Gruder. Haben wir gerade schon kurz gesagt, der scheint den Durchbruch geschafft zu haben. Kostet 4,78, aber als Stammspieler und jemand, der auch mal so ein Traumtor raushaut, würde ich mir den durchaus holen, wenn ich noch ein bisschen Geld über hätte. Wittmann nach Verletzung wieder gesetzt, Hoffnungsträger auch durchaus in Mainz für 2,8 Millionen, wäre ebenfalls eine Empfehlung von mir. Bei den Bayern finde ich, bei Neuer kann man immer noch reingehen für 2,5 Millionen, wenn der jetzt demnächst wieder Stammtorwart ist, vielleicht schon am Wochenende, dann ist das auch eine Kaufsempfehlung. Verkaufsempfehlung für mich Guerrero, der jetzt sich schon zum zweiten Mal verletzt hat und mir mit 6 Millionen auch dann immer noch zu teuer ist. Und mit Startelf-Aussichten 8,4 bei Tell könnte man auch machen, so wie der in Form ist. Mhm. Trifft er auch nach Einwechslung. Vielleicht trifft er noch mehr, wenn er mal beginnt.
Das ist mir ein bisschen viel Spekulatius für so viel Kohle. Also
das ist natürlich ein bisschen gefährlich dabei. Ja. Aber ja, dann belassen wir es dabei.
Na, ich weiß halt, man will ja dann auch irgendwen empfehlen. Ne?
Ja, das ich weiß. Ja, macht er seinen Fünferpack, aber dann hat der Flo halt gesagt, war zu teuer.
Ich gesagt, für mich ist er zu teuer. Dann.
Ja. Ich sage aber, die Bayern gewinnen das Ding 3-0, souverän und es gibt weiter Diskussionen, alles läuft schlecht.
Alles läuft schlecht und deswegen gibt es auch nur ein 4-1, unterirdische Leistung.
Gegentor.
Unterirdische Leistung, man gewinnt deshalb nur 4-1. Unterirdische Leistung ist aber das Stichwort, Tim. Wir kommen zum ersten FC Köln. Die empfangen am Sonntag Borussia Mönchengladbach zum rheinischen Derby. Ganz wichtig, nicht das Rhein-Derby, das rheinische Derby. Ja, weil die Gladbacher sind zwar die Elf vom Niederrhein, aber sie liegen halt nicht am Rhein. Ja, gut. Muss jeder selber wissen, wie er sowas irgendwie verkaufen kann. Ich habe das irgendwie noch nie verstanden. Ja, aber gut. Es ist, wie es ist. Der FC zuletzt erstmals in der Amtszeit von Steffen Baumgart 4 Bundesligaspiele in Folge verloren und erstmals auch seit Dezember 2019 wieder nach einem vollständigen Spieltag am Tabellenende, also auf Platz 18. Sieht nicht gut aus beim FC, erst ein Punkt nach 7 Spielen. Schwächere Ausbeute gab es zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga noch nie. Und sie haben auch zuletzt saisonübergreifend 4 Bundesliga-Heimspiele in Serie verloren. Längere Serie, das gab es nur ein einziges Mal in der Vereinsgeschichte, vor 22 Jahren unter Ewald Lien im Herbst 2001. 5 Niederlagen in Serie. Hatte ich eine Dauerkarte in der Saison. Wollte ich nur mal sagen, ja? Habe ich beim FC da die Zeit unter dem heiligen Ewald. Das war ja dann schon die Endphase. Ja. Leider. Vorher war es ja auch mal ganz, ganz schön unter Ewald-Lien. Da gab es also 5 Heimniederlagen in Serie. Und da gab es auch.
Hast du die Karte direkt abgegeben?
Nee, ich glaube 2005, 2006. Also ich hatte eine ganze Zeit lang da mit Freunden dann immer schön zum Spiel gegangen und so. Da muss ich auch noch nicht arbeiten, wenn die gespielt haben. Ne? Das ist dann einfacher. Das stimmt. Das ist schöner.
Ja. Waren leichtere Zeiten.
Leichtere Zeiten, genau. Naja, Gladbach übrigens eine von 5 Bundesliga-Mannschaften, die auswärts noch ungeschlagen ist. 1 Sieg, 2 Remis, 5 der 6 Punkte, die Gladbach hat, gab es auswärts. Und Gladbach hat auch gegen keinen anderen Verein so viele Siege gefeiert wie gegen den FC. 52 nämlich, und hat auch gegen Köln die meisten Tore geschossen, 188. 100 davon gehen aufs Konto von Peter Winhoff und Ari van Lent. Zumindest gefühlt. Ja, zitiert mich vielleicht besser nicht mit der Statistik, aber mir sind einige Spiele in Erinnerung geblieben. Und der FC, andersrum gilt es auch, hat die meisten Niederlagen einstecken müssen gegen Borussia Mönchengladbach, nicht gegen die Bayern, sondern gegen Gladbach. Haben aber nur 1 der letzten 5 Bundesliga-Duelle verloren. 3 Siege, 1 Remis gab es ansonsten. Also zumindest in der jüngeren Vergangenheit haben die Kölner auch häufiger mal gut ausgesehen gegen Gladbach. Das sollte Mut machen, denn Mut macht die Personalsituation nicht zwingend. Christensen, nachdem er keine Rolle gespielt hat, ist er jetzt auch noch verletzt. Katterbach ist noch nicht wieder so weit nach seinem Kreuzbandriss. Thielmann ist wieder im Mannschaftstraining, da hat aber jetzt Baumgart schon gesagt, das wird vor November nichts. Also er hat noch größeren Rückstand nach längerer Verletzung. Meiner ist fraglich mit Rückenproblemen, ist er ausgefallen in Leverkusen, sieht wohl relativ gut aus, dass er dabei sein kann, wäre auch wichtig, ja, weil das ist, ist jetzt auch nicht in Topform, aber er hat zumindest schon mal auf Bundesliga-Niveau gespielt. Benno Schmitz, muskuläre Probleme, immer noch nicht wieder voll im Training, und wir haben Mittwoch. Gut, heute weiß ich nicht, also wenn, wäre heute das erste Mal voll im Training dabei. Auch er hat in Leverkusen pausieren müssen. Ist jetzt noch nicht abzusehen, ob er denn am Wochenende gegen Gladbach dann wieder zur Verfügung steht. Generell triste Lage in Köln. Ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit. Wir müssen ein bisschen den Kamin anmachen. Ja, wir müssen uns so ein bisschen gemütlicher machen, weil bei Köln ist es wirklich. Oh, man weiß im Moment
doch gleich nicht, viel angenehmer.
Ja, man weiß im Moment nicht, was Hoffnung machen soll. Aus Kölner Sicht. Ja, völlig chancenlos gewesen in Leverkusen, das muss man so hart sagen. Aber das wird auch noch anderen passieren. Also daran würde ich es gar nicht unbedingt festmachen. Es gab genug Spiele, wo für den FC irgendwie was drin gewesen wäre, aber am Ende halt doch nichts bei rumgekommen ist, weil man auch einfach vorne zu harmlos ist. Ja, also Niederlage gegen Gladbach könnte jetzt wirklich den kompletten Stimmungsabfall bedeuten. Auf der anderen Seite natürlich, sollte man das Spiel gewinnen, dann ist auch relativ schnell, scheint die Sonne hier wieder. Ja, so wird das sein. Ja. Startelf für Marc Uth hat er übrigens schon ausgeschlossen. Also auch eher nach längerer Verletzungspause. Ich denke, er wird auf jeden Fall im Kader stehen. Aber ist noch kein Thema für die Startelf. Sollte Schmitz ausfallen, wird Carstensen da wieder spielen, wie auch in Leverkusen. Flügelbesetzung vorne ist unklar. Ja, also Selke ist vorne drin gesetzt, Kainz ist auf jeden Fall gesetzt, und dann haben wir eigentlich, der Rest ist außer Form. Ja, also da haben wir Carstensen, der da gespielt hat, Waldschmidt, ich denke, dass Meiner wieder reinkommt, aber auch ein Hüseyin Basic oder ein Olesen könnten in die Mannschaft rücken, was dann auch bedeuten würde, dass Ljubicic vielleicht auf den Flügel geht. Aber also Baumgart hat schon viel da gewechselt und nichts hat funktioniert. Ja, klar ist, Martel ist wieder da, der ist vielleicht in Leverkusen noch nicht bei 100% wieder gewesen, das sollte er jetzt nach der Länderspielpause sein, das ist auf jeden Fall wichtig für den FC, dass er wieder dabei ist. Vielleicht, ja, geht es auch mal, wenn es dann nicht klappt und alle sowieso außer Form sind, vielleicht spielt er dann auch mal mit dem Ochsensturm Tigges und Selke. Ja, es wird zumindest immer mal wieder ins Spiel gebracht, dass das eine Möglichkeit ist. Wir haben es noch nicht gesehen. Wobei, stimmt ja nicht. Selke und Tigges haben wir ja schon zusammen in der Startelf gestanden. Aber es hat auch nicht so super funktioniert, aber das ist auf jeden Fall auch eine Variante. Aber da vorne haben wir auf jeden Fall relativ viel Unsicherheit bei den Kölnern. Kommen wir zur Borussia. Leiner, Omlin, Borja Sanchez, die werden weiterhin fehlen. Außerdem hat sich Hannes Wolf Meniskusriss zugezogen. Der wird also auch länger ausfallen. War jetzt aber auch niemand, der unter Seoane wirklich eine große Rolle gespielt hat. Das ist anders bei LW, die Kramer und Weigel. Die sind alle drei angeschlagen und fraglich. Und da hat Seoane gesagt, dass sie bei allen hoffen, dass es für einen Einsatz am Wochenende reichen wird. Also das gilt für Elvedi, auch für Neuhaus, den habe ich hier noch nicht mit reingezogen. Also Neuhaus ist auch derjenige, der noch fraglich ist fürs Wochenende. Das heißt, auch da wissen wir bei den Gladbachern, hängt viel davon ab, wer denn zur Verfügung steht am Sonntag, was die Aufstellung angeht. Also Neuhaus, wenn er fit ist, spielt. Weigel, wenn er fit ist, spielt auch. So, dann ist die Frage, Kone, der eigentlich wieder dabei ist. Zuletzt hat Rocco Reitz gespielt. Aber Kone ist schon noch der bessere Spieler aus meiner Sicht. Ja, also ich will Carol hier nicht zu nahe treten, aber könnte mir vorstellen, dass Kone dann nochmal reinrutscht. Kone hat natürlich auch noch die natürliche Chance, dass beispielsweise Neuhaus ausfällt. Dann wäre es eine Variante, dass er in die Mannschaft kommt. Sollte Weigel ausfallen und Kramer ist fit, wäre das für mich eher die logische Variante auf der 6. Eher als Kone. Ja, der als einziger Sechser vielleicht ist nicht so sein Ding. Wenn Alvedi ausfällt, dann haben wir Marvin Friedrich, ja, der reinkommen könnte. Was wäre natürlich schön für den FC, wenn Friedrich spielen würde.
Ja. Ja. Schade für Friedrich, aber ja. Im Moment, so muss man sagen.
So ist es. Auf der linken Seite scheint sich Netz aber festgespielt zu haben. Er hat jetzt noch nicht groß kommunumäßig für Aufsehen gesorgt, aber das ist ja für alle, die gehofft haben, dass er da mal seinen Stammplatz bekommt, sieht es im Moment so aus, als hätte er diesen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen beim FC. Davy Selke, 4,54 Millionen, ist einfach zu günstig. Auch wenn ich es im Vergleich sehe mit Marc Uth, der kostet 4,07 Millionen. Ja, ich weiß, ihr wollt alle, dass er wieder zurückkommt und vor 74 Jahren hat er mal total guten Comunio-Schnitt, gell? Aber 4 Millionen, wir wissen ja überhaupt gar nicht, ob er nochmal irgendwie in Form kommt. Im Vergleich zu Davy Selke finde ich einfach diesen Marktwert von Marc Uth viel zu hoch. Ja, Selke spielt halt, Uth spielt nicht. Ja. Florian Kainz, 6,34 Millionen, finde ich auch noch einen guten Preis. 29 Punkte schon gemacht in dieser Saison, also auch wenn es beim FC wirklich schlechter kann es kaum laufen, trotzdem Kainz punktet noch relativ gut. Das könnt ihr machen, wenn es ein bisschen aufwärts geht, dann wird Florian Kainz wieder eine absolute Comunio-Rakete. Und neben Selke und Kainz hätte ich auch Jeff Chabot noch hier auf dem Zettel. 3,7 Millionen, 28 Punkte schon. Das finde ich richtig gut. Und ich weiß nicht, ob es böse Absicht war von mir, Tim. Auf jeden Fall habe ich vergessen, bei Borussia Mönchengladbach drauf zu schauen. Dann mache ich das doch mal live on air oder semi-live, ja, wenn jetzt zu eine lange Pause. Ich bin jetzt zum Beispiel beim System ausgelockt worden hier gerade. Das würde ich dann vielleicht rausschneiden. Aber ansonsten schaue ich jetzt doch mal und dann sprechen wir nochmal, ob es bei Gladbach auch wen gibt, den ich empfehlen würde. Vermutlich würde ich fast mal davon ausgehen, dass es da jemanden gibt.
Mal mit reinschauen.
Ja, Itakura kann man machen für 4 Millionen, würde ich sagen. Ja, das wäre so ein Ding. Neuhaus ist fast ein bisschen teuer für 7,8. Gerade weil er angeschlagen ist, aber finde ich auch nicht ganz blöd, das zu tun. Ngumu finde ich interessant für 2,8 Millionen. Der hat mir nämlich nach Einwechslung gegen Mainz durchaus gut gefallen. Hat auch 4 Punkte da gemacht. Könnte mir vorstellen, dass er mal wieder in die Startelf rückt. Ja, ja, das wären so die
Vorbereitung ja auch stark gewesen. Dann in der Liga nicht so, aber ja. Potenzial ist auch bei ihm noch vorhanden.
Ja, das wäre das. Und ich glaube, dass zumindest der FC sein Punktekonto verdoppeln kann am Sonntag. Es gibt ein 1:1 gegen die Borussia.
Ich sag, das ist so ein Spiel, da ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Befreiungsschlag. Die Kölner gewinnen das und die Gladbacher sind ja auch immer mal wieder dafür gut. Dann
ach, das
so ein
schön.
Spiel, wo du denkst, es läuft jetzt, aber dann verlierst du trotzdem das Derby.
Ja, mir fehlt so ein bisschen der Glaube im Moment beim FC. Aber ja, ich glaube, so ein, das könnte viel bewirken, wenn dieses Spiel, wenn das Spiel gewonnen wird aus Köln.
Ja, auf jeden Fall.
Letzte Partie des Wochenendes und da haben wir einen richtigen Leckerbissen noch für euch.
Ja, wollte ich auch sagen. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, aber die DFL hat gesagt, komm, wir setzen nach dem Derby noch Heidenheim gegen Augsburg.
Heidenheim gegen Augsburg. Hätte man, ja, aber das ist dann wieder mit dem Dunkeln, ne? Man will jetzt Köln gegen Gladbach, will man nicht im Dunkeln machen. Ja. Nee. Das ist ja auch.
Naja. Aber Heidenheim, Augsburg möchte man, dass möglichst wenig zu sehen ist. Deswegen macht man
es. Ja, aber die Flutlicht werden sie schon anmachen, denke ich mal.
Ja, das denke ich auch. Ja.
Gut, aber
also, tut mir leid jetzt an alle Heidenheimer und Augsburger, die jetzt zuhören. Das ist natürlich ist nur ein Scherz, nicht so gemein.
Ja, Heidenheim-Augsburg, ihr habt es durchgehört, ist das letzte Spiel des Spieltags. Saisonübergreifend übrigens. Von den letzten 18 Bundesligaspielen hat Augsburg nur 2 gewonnen, 6 Remis und 10 Niederlagen. Und so kann man sich auch erklären, dass Enrico Maaßen gehen musste. Es war nicht nur der Start in die Saison, es war auch das Ende der letzten Saison. Das ist ihm zum Verhängnis geworden, 12 Punkte nur aus den letzten 18 Spielen. Ohne die Auf- und Absteiger sammelte nur eine Mannschaft genauso wenig Punkte und das war Werder Bremen. Die haben auch 12 Punkte geholt. Ja. Aber war nicht mehr drin. Ja, was haben die Leute auch erwartet? Ja, aus Bremer Sicht. Ja, ist eigentlich schön, dass überhaupt was geholt wurde. Toll. Ja, haben sich angestrengt auch häufiger mal. Naja, Heidenheim übrigens, die Mannschaft, die an den ersten 7 Spieltagen am meisten gelaufen ist, 122,2 Kilometer im Schnitt, die Teamleistung für die Partien. Augsburg ist am wenigsten gelaufen, 113,7. Also da treffen Welten aufeinander, was das angeht, was die Laufstärke angeht. Ich weiß gar nicht, wie viele rote Karten, da muss man immer ein bisschen drauf aufpassen, wie viele Minuten Augsburg in Unterzahl gespielt hat. Das habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber das verfälscht zumindest so ein bisschen die Statistik, gerade am Anfang der Saison noch. Kann es sein, dass es so der Fall ist. Augsburg wartet seit 16 Bundesligaspielen auf einen Auswärtssieg. Das ist laufender Negativrekord in der Vereinshistorie. Jetzt könnte man zumindest mal im Training vielleicht Elfmeter üben, denn Heidenheim hat schon 5 Strafstöße verursacht. Das sind die meisten. Problem Augsburg ist auf Rang 2 in dieser Statistik, schon 4. Also schaut vielleicht mal, wer die Elfer schießt bei beiden Teams. Könnte ganz interessant sein fürs Wochenende. Bringen uns mal auf Stand, was wir ansonsten wissen, ja, ich sag mal, wissen müssen oder wissen könnten vor dieser Partie. Ja,
ja, da haben wir bei Heidenheim den immer noch fehlenden Kenai und fraglich ist Busch nach wie vor. Ich habe da keine Infos zu gefunden, wie jetzt der Stand ist beim Busch, ob der denn irgendwann mal wieder spielen kann.
Ja, ich meine, es ist auch in der Heidenheimer Homepage, wer da mal drauf war. Ja, ich bin ab und zu beruflich bin ich mal da drauf. Da wissen wir immer, dass das Alpstüble geöffnet hat.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ja, das ist immer die Meldung, die Öffnungszeiten werden uns da immer, als ist immer die Top-News.
Auch Speisekarte.
Speisekarte ist auch drauf, genau. Ja. Vom Alpstüble. Das kann man auf der Homepage der Heidenheimer sehen. Besonders viel inhaltlich zum sportlichen Geschehen findet man dort leider nicht. Ja? Ja. Irgendwie 3 Tage später wird der Spielbericht veröffentlicht vom Wochenende. Ja, da wird wirklich noch am Puls der Zeit. Das ist wahrscheinlich jemand, der da arbeitet hat, Montag bis Freitag arbeitet der. Von 9 bis 5. Ja? So ist das. Das ist im Social Media Zeitalter läuft das noch ein bisschen ruhiger. Ist ja auch fein.
Ja.
Wollte ich aber nicht rausbringen. Aber ich wollte nur sagen, es ist verständlich, dass man nicht findet, ob Manon Busch noch verletzt ist oder nicht. Ist wirklich schwierig.
Ja, also genau. Lassen wir es, gehen wir erstmal davon aus, dass nicht.
Ja.
Dann steht die Elf eigentlich im Wesentlichen. Auch Frank Schmidt, der wechselte auch nach Niederlagen nicht groß. Es gibt eigentlich maximal noch Pieringer, der um seinen Platz fürchten muss. Da gäbe es auch Beck, Dovedan oder Tomalla, die für ihn reinrutschen könnten. Das ist aber auch die einzige Position. Alle anderen dürften sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass sie auch diesmal wieder auf dem Feld stehen, wenn sich niemand kurzfristig verletzt. Macht Heidenheim ähnlich wie jetzt auch Darmstadt zuletzt, setzen da doch auf eine Elf, die ja auch halbwegs, der man nicht viel vorwerfen kann, die holen jetzt schon ein paar Punkte. Mehr kann man ja nicht erwarten als Aufsteiger mit diesen Mitteln. Anders als, es gab ja schon Aufsteiger mit mehr Mitteln, aber haben wir ja gerade schon drüber geredet. Bei Augsburg fehlen Framberger und Oxford weiterhin. Ansonsten, ja, da kann man jetzt wirklich wenig sagen. Trainerwechsel hat es gegeben von Maaßen zu Torup und jetzt ist wirklich kaum vorher zu sagen, wie Augsburg aufgestellt sein wird. Auch Dreierkette, Viererkette. Es gibt einige Optionen. Der Kader ist ja durchaus breit aufgestellt, nicht unbedingt gut aufgestellt, aber die Möglichkeiten sind zahlreich für den neuen Trainer, da was zu machen. Er möchte ein bisschen offensiver spielen lassen. Ich würde sagen, für mich Kandidaten, die ich als neuer Trainer reinnehmen würde, sind auf jeden Fall Dorsch und Meier, die zuletzt draußen waren. Dorsch hat er in Gent auch schon trainiert, der Torup, also den kennt er, ist für mich dann jemand, wo ich denke, den wird er wohl auch wieder in Augsburg bringen. Deswegen werden das auch am ehesten Empfehlungen, also Meier für 1,65 und Dorsch für 2,1 wären Leute, wo ich reingehen würde, wenn ich Augsburg-Fan wäre und sage, die kommen jetzt unter dem neuen Trainer richtig groß raus. Vielleicht kann man auch spekulieren, wurde auch, glaube ich, vom einen oder anderen schon spekuliert, der Marktwert ging einen Tick hoch bei Kubek, weil manchmal gibt es ja auch mal einen Torwartwechsel mit einem neuen Trainer, ja. Wobei ich dann eigentlich schon Finn Dahmen besser sehe, aber für 280.000 wäre der Kubek zu haben, wenn er Stammtorwart wird, wäre das auch noch eine günstige Variante. Mhm. Zum Spekulieren hätte ich vielleicht auch noch Jensen für eine 500.000.
Ja, den hätte ich auch auf dem Zettel, ja.
Ja, also falls da jetzt eben Leute, die zuletzt nicht gespielt haben, reingeworfen wären, dann wären das welche, mit denen man auch einen Gewinn machen könnte, die beiden.
Ja.
Ja, und bei Heidenheim hatte ich nur Busch, wenn er wieder fit ist für 750, wäre das eine Möglichkeit. Mhm. War eigentlich immer unumstritten und der Konkurrent Traoré spielt jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, dass man sagt, jetzt der Busch muss gar nicht mehr wieder reinkommen.
Nein. Ich glaube, wenn er fit ist, dann dürfte der auch wieder spielen. Ich war nochmal auf der Heidenheimer Seite. Ich kann dir nichts sagen zu Marlon Busch.
Ja, aber?
Ja, aber ich kann dir sagen, dass im Alpstüble, ist immer von 11.30 Uhr bis 14 Uhr das Mittagstisch, alle Gerichte 8,90 Euro. Mhm. Und Mittwochsgericht, das wird jetzt ein bisschen knapp. Ja, das kriegt ihr nicht mehr hin, weil ich auch den Podcast vor 14 Uhr gar nicht online habe. Aber Donnerstag im Alpstüble gibt es Putengeschnetzeltes in Paprika-Rahmsoße oder panierte Schnitzel mit Pommes. Oder Spätzle. Man kann auch Schnitzel mit Spätzle essen. Gut, aber okay. Donnerstag. Freitag gibt es gebratene Lachsseite oder eben panierte Schnitzel mit Pommes oder Spätzle. Das scheint, dieses Schnitzel gibt es einfach jeden Tag. Ich bin gerade auf dieser Karte.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Also das kann ich dir sagen, aber zu Marlon Busch kann ich dir
nicht vegetarische
sagen.
Option? Nee. Oder?
Nein, nicht auf der Mittagskarte. Da musst du die volle Karte nehmen.
Ja, okay, ja.
Ja, hier, Gazpacho mit Pesto und Basilikumöl. Also es gibt schon tolle Sachen.
Abstüble müsste man mal besuchen, auf jeden Fall. Ja. Aber das wissen wir jetzt, aber ob Busch wieder da ist, man weiß es
man
nicht.
Muss
wir werden es dann sehen, wenn die Aufstellung eine Stunde vor Anpfiff kommt.
Jeder konzentriert sich auf die Kernkompetenz. Ja, und die sind Spätzle mit Schnitzel.
Genau. Unsere Kernkompetenz ist noch einen Tipp abzugeben.
Ja, genau.
Ich sage, dieses Spiel endet 1:1.
Ja, ich glaube, Heidenheim, neuer Trainer hin oder her. Heidenheim ist im Moment das Team, was mehr Fahrt und mehr Drive hat und gewinnt 2:1. Ja, und das Trainerdebüt geht in die Butz. So ist mein Tipp. Und damit haben wir den Spieltag abgeschlossen, Tim. Wir kommen zur Top 3 der Woche. Besten Spieler zwischen 8 und 12 Millionen. Du hast eben ja schon angedeutet bei der bei einer der Hörerfragen, dass da Kandidaten von dir dabei sind, auch direkt auf der 3, frage ich dich.
Da habe ich direkt den Mann aus meinem Herzensclub, Julian Brandt. 11,38 Millionen, 40 Punkte bisher gemacht, 5,71 pro Spiel. Unter Terzic natürlich voll gesetzt, immer für Torbeteiligung gut, ist eigentlich der beste und konstanteste Offensivspieler. Kaum zu glauben, dass ich das mal sage. Es gab auch noch vor anderthalb Jahren oder so, gab es auch eine Phase, wo ich gesagt hätte, boah, gib bloß den Brand endlich ab. Aber er hat sich sehr gemacht, muss man sagen. Hat zwar noch seine kurzen Momente im Spiel, wo er einen mal aufregt, aber die meiste Zeit über ist das ein Top-Spieler, der wirklich auch sehr viel Torgefahr ausstrahlt. Und deswegen für mich jemand in den Top 3 für diesen Preis.
Ja, finde ich auch. Also, und man hat halt immer noch das Gefühl, es geht noch mehr. Es kann noch mehr gehen bei ihm. Ne, dieses Gefühl hat man. Ja, finde ich sehr gut. Ja, nicht nur, weil ich ihn in meinem Team habe, aber generell. Tja. Meine Nummer 3, wenn du Dortmunder hast, muss ich natürlich Bremer bringen.
Ganz klar.
Ja, 3 Punkte weniger als Julian Brandt bislang in dieser Saison. Aber dafür auch deutlich günstiger. 8,73 Millionen nämlich nur. Und das verstehe ich nicht so ganz. Das ist Marvin Ducksch. Der hat in dieser Saison immer mindestens 3 Punkte gemacht. Obwohl es ja nun bei Werder auch sehr bescheiden läuft. Aber gut, was wollte man erwarten? Das ist das Beste, was man rausholen konnte. Ja?
Und, habe ich auch gelesen, seit Füllkrug weg ist, in jedem Spiel ein Scorerpunkt. Vorher zusammen haben die beiden noch in den ersten Spielen keine gemacht.
Ja.
Also er blüht jetzt auf.
Und die haben ja, das war ja die Zeitspanne, die man hatte, waren ja 2 Spiele. Und zwar gegen die Bayern und in Freiburg. Ja, von daher finde ich das sehr gut, kann man das vergleichen.
Ja, das finde ich
gut. Nee, aber Marvin Ducksch, und er ist unter Ole Werner absolut unantastbar. Ja, Führungsspieler in Bremen. Spielt auch nicht eigentlich seine beste Saison, aber das ist bei ihm, ist es halt wirklich so, auch gegen Hoffenheim. Es klappen viele Sachen nicht, aber dann ist er halt da und bereitet das 1-1 vor. Ja, dann hat er da das Auge und das hat er einfach. Ja, guter Fußballer. Er wird auch seine Tore machen, gute Schusstechnik kommt noch dazu. Also ja, Elverschütze hoffentlich nicht mehr eigentlich bei Werder, aber okay. Ist vielleicht auch besser so für eure Communio-Sachen, aber für 8,73 Millionen absolut reingehen bei Marvin Ducksch. Jo, deine 2, Tim.
Meine 2, die spielt beim deutschen Rekordmeister. Kingsley Coman, 11,67 Millionen, 38 Punkte gemacht, 6,5 pro Spiel. Hat nur 5,5 Spiele gemacht, gegen Freiburg zuletzt dann erstmals doppelt getroffen. Und wenn er fit bleibt, was bei ihm ja immer so das kleine Fragezeichen ist, dann ist er eigentlich auf Dauer der beste Flügelspieler bei den Bayern. Auch wenn Sané jetzt gerade richtig im Kommen ist, ist Coman jemand, auf den man sich verlassen kann, wenn er nicht mal wieder ein Zipperlein hat. Ansonsten, ja, dass er jetzt auch diese Punktzahl schon hat, obwohl er jetzt das erste Mal dann getroffen hat am letzten Spieltag, ist auch schon recht beachtlich. Und bei dem geht es sicherlich auch noch mehr. Wie bei Bayern insgesamt, die sind ja weit unter ihren Möglichkeiten bisher und trotzdem so erfolgreich. Also Coman würde ich auch jedem ans Herz legen für den Preis.
Absolut. Wobei ich auch von Sané, ne, du bist ja offensichtlich so ein bisschen skeptisch. Ich finde,
ob das dauerhaft so
ja, läuft. Genau. Ja, genau. Ich finde schon. Ja, ich finde schon. Aber ja, bleibt ja trotzdem noch. Ich glaube halt, für Gnabry wird es halt eher ein bisschen schwierig werden.
Ja,
das jetzt
stimmt. Ja, ja, so. Nee, die beiden sind dann
genau.
Sicherlich
Coman und Sané. In der Flügelzahl. Verfassung von gerade sind Coman und Sané gesetzt bei den Bayern. Ja, das würde ich auch so sehen. Meine Nummer 2 kommt auch vom Rekordmeister. Also ich gehe ein bisschen im Gleichschritt mit.
Ja.
Hier,
ja.
Mit dir.
Alfonso aber der Davis. Nicht, das kommen wir nicht.
Alfonso Davis. Ja.
Nee, ich sag, bei der 1 sind wir gleich red erstmal über deine 2.
Nein. Alfonso Davis habe ich hier. Ja. Er hat übrigens auch nur 2 Punkte weniger gemacht als Kingsley Coman, 36 Punkte schon. Davis ist der Spieler mit dem besten Punkteschnitt, wenn man nur die Spieler nimmt, die noch kein Tor erzielt haben. Also ohne Treffer 5,14 Punkte pro Spiel, das ist richtig, richtig gut. Guerrero, wir haben es eben gehört, ja, das ist noch nicht absehbar, wann er überhaupt mal eine Alternative ist. Also im Moment kann ihm eigentlich Thomas Tuchel auch gar keine Pause gönnen. Ja, das ist für Davis vielleicht nicht so schön, für uns Communio-Manager ist das super. Oh, und da finde ich den Preis einfach sensationell für. Ja? Knapp über 8 Millionen für Alfonso Davis. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, warum er so günstig ist. Aber ja, ich hinterfrage das nicht. Ich gehe da rein und kaufe mir ihn.
Ja? Das würde ich auch tun, ja, definitiv. Das gilt natürlich auch erst recht für meine Nummer 1. Ja. Den hatten wir jetzt vorhin auch schon zum Thema. Sowohl unser User Nick als auch du habt gerade beide gesagt, ihr würdet dann wahrscheinlich zu ihm beim Verkauf, zu einem Verkauf von diesem Spieler tendieren. Ich würde ihn definitiv erholen, Frimpong für 9,9. 46 Punkte gemacht, 6,57 pro Spiel. Ich bin ein großer Fan von ihm, ist ja fast ein Offensivspieler, obwohl er Rechtsverteidiger ist, sammelt viele Punkte, also was heißt Rechtsverteidiger, spielt meistens vor einer Dreierkette, also ist natürlich auch viel nach vorne
die,
unterwegs.
Ich glaube, man in Taktikkreisen sagt man, er spielt die Weiser-Rolle bei Leverkusen.
Genau, das ist der Fachbegriff, ja.
Ja,
ist, die Weiser-Position.
Ist ein Weiser für Arme.
Er ist einfach ein Weiser. Sechser, Achter, Weiser, das sind die Positionen, die man spielt.
Genau.
Ja, also für mich ist es einfach einer der Besten auf dieser Position in der Liga, sammelt viele Punkte, ist gesetzt und auch da, ich habe das Gefühl, dass Leverkusen wirklich auch bis zum Ende oben mitspielen und vielleicht sogar Meister werden könnte und dann hat man einen dabei für diesen Preis auf der Position, den würde ich auf jeden Fall holen, gefällt mir richtig gut.
Ja, kann ich schon mitgehen und ist ja immerhin noch im einstelligen Bereich unterwegs, wenn auch nur
knapp. Das auch noch, ganz knapp. Noch, jetzt geht er durch die
Genau, im einstelligen Bereich finde ich übrigens witzig, meine 3 hat 37 Punkte bislang, meine 2 hat 36, meine 1 hat 35 Punkte gemacht bislang, also eigentlich hätte ich sie, was die Punkte angeht, andersrum sortieren müssen. Trotzdem, meine Nummer 1 über Marvin Ducksch und Davis, das ist Daniel Mahl, 9,25 Millionen, weil ich bei ihm noch wesentlich mehr Potenzial sehe nach oben, als bei den anderen beiden, die gut punkten und auch weiter gut punkten würden. Aber wenn es bei Daniel Mahlen richtig läuft, dann kann er halt richtig krass punkten. Macht jetzt schon 5 Punkte pro Spiel in dieser Saison. Und zuletzt hat er dreimal schwächer abgeschnitten bei Comunio, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Dortmunder kommen so langsam zumindest in so einen gewissen Flow. Daniel Mahlen gehört auch zu denjenigen, der den Flow zeigen kann. Und vor 3 Spieltagen, also bevor er seine schwächere Comunio-Phase eingeläutet hat, war sein Marktwert bei 13,5 Millionen. Lass den jetzt zweimal treffen gegen Bremen, dann ist er schnell wieder 3, 4, 5 Millionen mehr wert. Ja, und dann bei Daniel Mahlen halte ich es nur für eine Frage der Zeit, bis er auch wieder mehr knipst.
Das denke ich auch.
Deswegen, ja. Deswegen meine Nummer 1. Und solange Adeyemi, der ja anders als Moukoko, ne? Ich meine, Moukoko macht halt in der U21 Werbung für sich. Mhm. Adeyemi macht Werbung dafür, dass er halt nicht spielen muss.
Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Also wenn diese Flügelzange mal wieder ins Rollen käme, Mahlen Adeyemi, das war ja schon sehr beeindruckend letzte Saison, aber Adeyemi irgendwie ist scheint nicht so der Typ, der dann sagt, jetzt kämpfe ich mal mich wieder rein, sondern der ist jetzt eher dann vielleicht ein bisschen sauer, dass er nicht spielt und macht dann erst recht wenig, keine Ahnung.
Genau. Ja. Jetzt spiele ich auch nicht mehr, alles klar, alles klar. Ja.
So wirkt es.
Ja.
Mal schauen,
Gefühl habe ich auch.
Wie es weitergeht.
Gut, ja. Wir werden auch gucken, ob wir nach dem Wochenende noch miteinander sprechen oder nicht. Ja. Es ist spannend.
Vielleicht jetzt erstmal Funkstille bis
jetzt
Freitagabend.
Jetzt ist Funkstille. Jetzt werden nur die bösen GIFs geschickt. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ja. Ich hoffe ja persönlich, dass wir wieder so eine Situation bekommen. Diesmal vielleicht mit einem Djinma, ne? Ein Djinma gegen Hummels. Das wäre die zweimal in Laufduell. Das
oder
schön.
Dann irgendwie Beino Gittens gegen Groß.
Ja.
Wäre doch noch was.
Ja, Groß macht das dann mit Auge, mit seiner Routine.
Ja,
na klar.
Ja. Das hat er an. Im Gegensatz zu Hummels hat er das ja beides.
Ach ja. Gut.
Naja.
Wir warten es ab. Ihr da draußen, wir wünschen euch auf jeden Fall nur das Beste. Erstmal vielen Dank, Tim, habe ich noch gar nicht gesagt.
Sehr gerne. Hat mal wieder sehr viel Freude gemacht.
Genau. Und ihr da draußen, macht's gut. Wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke. Ich sage tschüss.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.